ARD.
Sag mal, Daniel, hast du eigentlich schon mal gelogen in der Bewertung eines Buches hier bei uns?
Nicht, dass ich wüsste. Also, meine Empfehlungen kommen schon from the bottom of the heart. Und ich würde schon sagen, dass wenn ich wirklich mit einem Buch nichts anfangen kann, dann sage ich das auch. Also nur weil ich jemanden mag, den Autor, die Autorin oder so, wird die Bewertung eigentlich nicht besser. Jedenfalls nicht, ist es nicht intendiert.
Aber es ist schon ein Konflikt, oder? Wenn man die Autorin oder den Autor mag und das Buch nicht gut findet, dann fühlt man sich schon irgendwie schlecht. Dann bringt man sich hier mit in den Podcast, aber
ja, genau,
man muss ja irgendwie reagieren. So.
Ja, das ist schon so. Also man wird schon in Loyalitätskonflikte gestürzt in diesem Job. Wie oft hast du das?
Ja, also ich habe das, natürlich bringe das dann auch nicht mit hierher, aber Autoren schicken einem Bücher und erscheint ein neues Buch von jemandem, von dem man schon mal ein Buch rezensiert hat, was man gut fand. Dann kriegt man das neu und findet es nicht gut. Und dann sagt man einfach gar nichts. Also es ist schwierig, finde ich. Und wir haben ja auch einen schwierigen Fall heute noch.
Genau, der uns auf der Leipziger Buchmesse fast eskaliert ist.
Naja.
Naja.
Ja, ihr hört Eat, Read, Sleep, den Bücherpodcast von NDR Kultur. Bei uns gibt es immer ehrliche Meinungen.
Jawohl.
Auf jeden Fall. Dazu Gespräche mit Büchermenschen und immer einen etwas, ich sag mal, anderen Blick auf die Literatur.
Wir sind
da. Mein Name ist Daniel Kaiser.
Mein Name ist, ich habe das mal bei Radio Hamburg, habe ich mal eine Nachrichtensendung angefangen, weil meine Vorgängerin das auf den Zettel geschrieben hatte nach Schichtwechsel. Radio Hamburg aktuell mit Ines Wiese. Und alle guckten mich an und dachten so, what? Und dann war ich plötzlich Ines Wiese. Also okay. Wir sind
Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser. Und wir waren unterwegs Ende März auf der Leipziger Buchmesse. Die Folge dazu habt ihr ja schon gehört. Und vorher waren wir in Köln auf der Lit Cologne, diesem Literaturfestival. Die hatten uns nämlich für eine Live-Session eingeladen. Und die Highlights aus Köln, die wird es in dieser Folge zu hören geben.
Aber nicht nur. Wir werden uns kölnmäßig ein bisschen ein- und ausblenden. Das heißt, wir nehmen euch mit in die Volksbühne am Rudolfplatz, wo es wieder sehr gemütlich war übrigens. Liebe Grüße an das Team der Lit Cologne an dieser Stelle und an das großartige Publikum in Köln. Und wir ergänzen diese Köln-Ausschnitte mit einigen Studio-Exclusives. Unter anderem haben wir uns nämlich einen Gast eingeladen. Darauf freuen wir uns jetzt schon.
Ja, es wird also in dieser Folge ein paar Zeit- und Ortssprünge geben, wie in einem erschütternden Roman. Ja? Ihr könnt das an diesem akustischen Signal dann erkennen. Das klingt so. Also freut euch auf eine vielseitige und vermutlich extra lange Folge.
Und es geht los, wie immer, mit einem literarischen Gericht. Und dafür hatte Daniel extra unsere rote Mikrowelle mit nach Köln genommen.
Genau, ich bin hier in unser Podcast-Studio gegangen, eines Vormittags, und habe mir dieses feuerrote Spielmobil, die rote Mikrowelle, unter den Arm geklemmt und bin so abgerauscht durchs Großraumbüro. Und die Kolleginnen und Kollegen im Großraumbüro haben mich etwas fragend angeguckt und ich murmelte etwas von Podcast und live auf der Bühne. Und dann sind wir mit dem Auto runtergefahren nach Köln und die Technikerinnen und Techniker in der Milowitsch, in der Volksbühne, die waren auch sehr hilfsbereit. Bereit, haben wir noch mal gezeigt, wie man die Mikrowelle denn richtig auch einstellt.
Dafür hast du sie dann sehr virtuos beim Erzählen bedient.
Die literarische Vorspeise.
Katharina, wir essen heute italienisch. Und zwar.
Das ist schon mal gut.
Richtig authentisch italienisch. Was würdest du sagen, was fehlt dir als italienisches Nationalgericht? So als
Pizza.
Allererstes Jahr, Pizza. Denkt man so, ne? Pizza, Pasta, Parmaschinken, so Pasta Nationale. Es gibt heute etwas anderes, nämlich das echte, wahre Nationalgericht, vor allen Dingen aus Norditalien. Es gibt in 15 Sekunden Polenta. Polenta, diesen Maisgrieß, das haben die Leute wirklich gegessen in Massen. Arme Leute essen, Maisgrieß, Wasser, ein bisschen Butter, anrühren, quellen lassen, fertig. Ein ganz typisches traditionelles Gericht aus Norditalien, von wegen reiche, traditionelle italienische Küche. Die Italiener machen ja immer so ein Gewese. Sind Italiener unter uns heute? Also Cappuccino nur für 11, sonst steht man schon mit einem Bein im Gefängnis in Italien. Und die kriegen ja einen Nervenzusammenbruch, wenn man nur eine Ananas in der Nähe einer Pizza aufbewahrt. Also das sind so Gralshüter, da gibt's ja diese Influencer, traditionelle italienische Küche, und die sind wie Inquisitoren unterwegs. Und es gibt ein neues Buch und das räumt damit auf. Mythos Nationalgericht von Alberto Grandi, das ist eigentlich ein Wirtschaftsjournalist. So, ich gebe mal, hat das eigentlich schon gereicht? Wahrscheinlich. Das sind also Maistaler. Probier doch mal. Ich hoffe, es ist ein bisschen warm.
Ja.
Ja, gut.
Warm ist es.
Ja. Und er sagt, was wir als traditionelle italienische Küche kennen, das ist eine Legende. Das ist eine erfundene Legende des 20. Jahrhunderts. Die italienische Küche, wie wir sie kennen, ist erst 50 Jahre alt und in den USA entstanden. Eine Erfindung italienischer Einwanderer nach Amerika. Und viele Italiener bekommen wegen dieses Buches, wegen dieses Sachbuches, Schnappatmung, kritisieren den Autor, stellen ihm nach, eine Riesendiskussion in Italien. Er sagt zum Beispiel, italienische Pasta hat ihren Ursprung in Tunesien. Parmesan, wie wir ihn kennen, kommt aus Wisconsin. Und Spaghetti Carbonara, Italiener müssen sehr tapfer sein, ist nach dem Krieg entstanden aus Zutaten, die von US-Besatzungstruppen kamen, also aus Care-Paketen. Zitat, ich würde behaupten, dass sie nichts anderes sind als ein typisch amerikanisches Frühstück, Eier mit Speck, dem man Nudeln zufügt. Carbonara.
Soll ich das probieren?
Balsamico-Essig, auch noch, ist alles nur geschicktes Marketing der letzten 50 Jahre. Und die tun immer so, als ob sie an das alte Rom anknüpfen, als hätte sich Julius Caesar auch schon eine Calzone in den Ofen geschoben. Oder Dante Spaghetti im Parmesanleib gesnackt, das glaube ich auch nicht. Also das ist ja alles sehr lecker, aber diese Empörung, dieses nationale, patriotische, das ist alles Unsinn.
Kurze Frage, ja. Isst man das ohne Zutaten, also ohne Beilage?
Ja, ich sag mal Mangelernährung. Ach so. Ich habe das schon ein bisschen... Ich habe schon ein bisschen geschummelt, denn das nicht ganz so gelbe da oben, das ist Parmesankäse tatsächlich.
Was? Der ist doch gar nicht aus.
Ja, ich dachte, weil das ist denn sonst sehr boring, also wenn man nur Polenta macht.
Das
ist
super.
Aber eine Beilage. Ja, Konsistenz geht doch, ne?
Ja, Polenta halt.
Polenta. Also ein Sachbuch mal zum Auftakt zur literarischen Vorspeise. Wirklich sehr unterhaltsam auch geschrieben. Alberto Grandi, Mythos Nationalgericht, die erfundenen Traditionen der italienischen Küche. Aus dem Italienischen von Andrea Kunstmann, ist bei HarperCollins erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro. Das war das erste Buch.
Und ich finde, das hat sich total gelohnt, dass wir die Mikrowelle mitgebracht haben aus Hamburg. Die saß neben Daniel auf dem Rücksitz vom Auto und war die ganze Zeit angeschnallt, damit das Auto nicht piept, weil etwas Schweres auf dem Sitz ist und nicht angeschnallt ist.
Ja, wir hatten bei Instagram auch so einen Fotobeweis. Ich saß da oder lag fast schlafend auf dem Rücksitz und neben mir die angeschnallte Mikrowelle. Und die Leute in den Kommentaren, Leute, das ist nicht euer Ernst. Also wir geben alles bei Eat, Read, Sleep auch für die Optik.
Eat, Read, Sleep, der authentische Bücherpodcast, genau sagt so. Man ja auch so. Deshalb auch an dieser Stelle Full Transparency. Wir haben den Bestseller für diese Folge aus logistischen Gründen nicht ausgelost, sondern einfach bestimmt. Gerade für die Veranstaltung ist es nämlich wichtig, dass hier auch der Mix stimmt zwischen den Büchern.
Genau, wir wollten auch ein Buch ein bisschen für Kontroverse, Funkenschlag und so. Und deshalb haben wir uns für Polina entschieden. Das ist das neue Buch von Takis Würger auf der Spiegel-Bestsellerliste, weil es dafür auch sehr viel Begeisterung gab in der Buch-Community, in der Leserinnenwelt, muss man vor allen Dingen sagen. Und wir waren eigentlich am Anfang eher skeptisch und haben gedacht, oh, das wird uns beiden eigentlich nicht gefallen. Aber dann kam es ganz anders.
Die Bestseller-Challenge.
Für Polina von Takis Würger. Das ist mal ein Bestseller, der ist direkt auf Platz 1 eingestiegen nach Erscheinen. Das schaffen nicht sehr viele Bücher. Es geht um Fritzi am Anfang, die in den Sommerferien vor ihrem Abitur durch Italien reist und dort einen älteren Mann kennenlernt, in Lucca genauer gesagt. Die beiden unterhalten sich dann ein bisschen und sie geht dann noch mit in sein Hotel. Und dann kommt es dort auch relativ schnell, ich glaube auf Seite 2, zum Äußersten, weil er, Zitat, ihr Leid tat und sie es, Zitat, interessant fand, die Nacht mit einem Mann zu verbringen, der graue Haare hatte. auf Seite 2. Da hatte ich schon so ein bisschen hier so eine kleine Augenbraue hochgezogen an der Stelle. Das ist schon mal ein kleiner Teaser für unsere Diskussion gleich. Natürlich wird Fritzi schwanger. Auf Seite 4 wird dann schon Hannes geboren. Gleichzeitig mit Polina, der Tochter von Günesch. Günesch ist die türkische Bettnachbarin auf der Entbindungsstation von Fritzi. Und auch Güneschs Mann, Freund, also der Vater von Polina, auch der ist abwesend. Diese beiden alleinerziehenden Mütter werden dann beste Freundinnen und unterhalten sich meistens eigentlich über Dostojewski. Sehr nah an der Realität angesiedeltes Buch. Fritzi macht dann schnell Abitur, zieht bei ihren ein bisschen asozialen Eltern aus, wird Putzfrau im Supermarkt zusammen mit Günesch und zieht bei Heinrich Hildebrand ein. Das ist ein alter Mann, der in einer Villa auf dem Land sehr weit draußen in der Nähe von Hannover lebt und Fritzi ein Zimmer vermietet, obwohl er eigentlich das gar nicht an sie vermieten will. Der ist am Anfang total unleidlich, aber relativ schnell, nach wenigen Seiten, ist er eine Seele von Mensch, der Dostojewski liebt. Und alles ist sehr schön dort in dieser kleinen WG. Zitat, die drei Moorbewohner hatten wenig Geld, aber sie hatten die alten Russen, die Plattensammlung, genug zu tun. Sie alle lebten von den Sonnenaufgängen und der Ruhe. Auch Günesch und Polina kommen regelmäßig zu Gast in diese alte Villa und sehr schnell wird klar, beide Kinder, Hannes und Polina, sind hochbegabt. Auf unterschiedliche Art und Weise. Möglicherweise trägt dazu bei, dass Heinrich Hildebrand ihn immer schon Dostojewski vorliest, auch als sie noch ganz klein sind. Polina kann die Bücher von Dostojewski mit 6 Jahren auch schon selber lesen. Sie ist ein Superbrain, stellt sich heraus, sie kann im Grunde fast alles. Hannes ist eher so ein bisschen slow in der Schule, aber ein Wunderkind am Klavier. Zitat, sein erstes Wort war Mama, sein zweites Wort war Maler. Man ahnt es schon mit Hannes und Polina, das wird so eine Friends-to-Lovers-Story. Polina und Hannes sind irgendwie füreinander bestimmt, aber sie kommen irgendwie auch nicht so richtig zusammen. Jedenfalls sehr viele Seiten lang nicht. Man ahnt schon so ein bisschen, was am Ende passiert. Ach so, ja, aber dann passiert erst noch ein schlimmer Schicksalsschlag und damit wird alles anders.
Welches Buch hast du gelesen, Katharina? Es ist ein anderes als das Buch, das ich gelesen habe. Mhm. Natürlich, es ist kitschig, aber es ist schöner Kitsch. Es ist so ein bisschen wie, weil du das Tempo angesprochen hast, ein bisschen wie die fabelhafte Welt der Amelie. Es ist so knallbunt, es gibt knallbunte Figuren, es gibt ein hohes Erzähltempo. Er geht da wirklich auf einigen Seiten durch das ganze Leben durch. Es gibt Wendungen, interessante Wendungen, es gibt Geheimnisse, es gibt Lamour und es ist witzig und schräg. Hannes ist dieses, glaube ich, das kann man, muss man, glaube ich, erzählen. Hannes ist eben nicht nur ein Klaviervirtuose, sondern er arbeitet später bei einem Klaviertransportunternehmen.
Ja,
und dieser Klaviertransport, das Unternehmen heißt Transporte Forte. Ich sage, das trifft meinen Witznerv. Und es ist natürlich keine Milieustudie, keine Doku aus dem Klaviertransportergewerbe, sondern
naja,
es ist eine Fantasie. Und ich finde schon, der Job des Klaviertransporters hat ein poetisches Gewicht. Und ich finde, Takis Würger hat das und auch an anderer Stelle im Roman identifiziert und diesen Schatz gehoben. Ich finde das schon.
Kann ich ganz kurz nachfragen? Ja. Hast du gerade gesagt, der Job des Klaviertransporters hat ein poetisches Gewicht?
Ich finde, das kann man doch als Metapher auch so sehen.
Als Metapher?
Und natürlich ist das alles konstruiert. Das ist alles unrealistisch und schablonenhaft, aber es ist schön konstruiert. Es ist fantastisch unrealistisch und es ist mit Herz konstruiert. Natürlich, Katharina, das ist ein Märchen.
Ja.
Und genau. Und es ist ein romantisches Märchen. Und als solches kann man es, glaube ich, wirklich gut lesen. Es gibt eine Szene, da setzt sich Hannes bei einem Umzug ans Klavier und spielt beim Umzug in diesem Umzugstransporter. Und eine Frau filmt das mit dem Handy und er kommt ins Internet und geht viral. Und das ist dann schon, das ist dann der Ton des Buches. Das muss man wollen.
Das muss man wissen.
Ihr
wisst es jetzt.
Es war ein Sommertag, wie Hamburg ihn selten erlebt, warm, fast mediterran, als existiere die Farbe Grau nicht. Ein lauer Wind von Norden kommend trug Nordseeluft durch die Straßen an diesem Mittag, als Hannes und Bosch den Erard in der Hand im Gleichschritt die Rappstraße entlang gingen. Hannes noch immer verbundene Hand pochte zwar, doch der fehlende Finger, haben wir noch gar nicht gesagt, der verlierten Finger, machte das Tragen erstaunlicherweise kaum schwieriger. Die Frauen, die Cafés und Restaurants waren gut gefüllt an diesem Sonnentag. Die Frauen trugen Kleider aus Leinen, die Männer knöpften noch einen Knopf an ihre Oberhemden auf. Ein Tag zum Eisessen und Alsterwasser auf dem Rasen trinken. Menschen würden sich verlieben, Gedichte schreiben. 10 Monate später würden mehr Kinder geboren werden als sonst. Es war ein guter letzter Tag und ein guter erster Tag. Das ist ein Ton, den muss man mögen. Ich mochte, ganz ehrlich, also ganz unironisch, ich finde, das kann ich nicht jeden Tag lesen, aber das kann ich in diesem Buch mal so haben, in einem schönen Sommermärchen.
Es war ja so, wir waren bei der Lesung von Tackes Würger in Hamburg. Tackes Würger, übrigens sehr netter Typ und auch sehr gut aussehend. Und da waren 150 Buchhändlerinnen ungefähr bei dieser Lesung, die hingen an Tackes Lippen.
Herzchenaugen
ohne Ende. Und sie durften sich hinterher melden und eigentlich Fragen stellen. Aber sie haben sich in erster Linie gemeldet, um Sachen zu sagen wie, das war das schönste Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe. Solche Dinge. Und bei den Lesepassagen, die da vorgelesen wurden, da seufzte Daniel neben mir so ein bisschen tief und meinte so, boah, das ist aber schon sehr kitschig. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon 50 Seiten von dem Buch gelesen und fand diese 50 Seiten eher langweilig. Und nach diesen begeisterten Buchhändlerinnen dachte ich so, oha, da scheint ja noch was zu passieren nach den ersten 50 Seiten. Dann passiert aber nicht so viel. Also du hast gesagt, es passiert viel und es ist schnell erzählt. Ich fand es die meiste Zeit eigentlich total langweilig und vor allen Dingen auch so unglaublich.
Verliert einen Finger.
Ja, naja, mein Gott.
Er reist um die Welt, um Polina zu suchen.
Ja.
Die Mutter, der Baum.
Mutter, der Baum, Bosch, der andere Klavierträger, der übrigens erstaunlicherweise nicht Dostojewski liest, aber Shakespeare zitiert.
Leonie, die Ärztin, die mit Hannes
Leonie
zusammen ist.
Leonie, die Ärztin.
Ja, aus Blankenese. Das ist
ja
schon.
Das ist gar nicht klischeebehaftet.
Ich sag doch, es ist ein Märchen natürlich.
Aber mit Märchen kann man ja alles entschuldigen, wenn du sagst, das war ein Märchen. Hannes singt seiner Mitschülerin in der Grundschule ein Lied ins Ohr und dann bringt die am nächsten Tag 6 Müsli-Riegel mit, damit der das nochmal macht. Aber Märchen, nee, klar, mit Märchen geht das natürlich.
Es ist ein Märchen und ich finde auch, wie er schreibt, also der kann doch mit Sprache umgehen. Paulina und Hannes sind auf dem Weg unterwegs. Als der Jeep durch die Nacht nach Norden Richtung Moor fuhr, waren sie beide auf eine bisher unbekannte und das Herz zum Jucken bringende Art glücklich. Und natürlich ist das Kitsch und ist das Liebe, aber es ist keine random Schmonzette. Also ich würde schon sagen, dass es mehr ist.
Die Schallwellen ihrer Stimme schmiegten sich in seinen Gehörgang und brachten, was ihn mehr sorgte als Freude, sein Herz zum Klopfen.
Sagen wir so.
Es ist sehr nah am Groschenroman, aber gut.
Es ist das Einzige, also wo ich wirklich auch manchmal so schlucken musste, also der Musikkitsch, das ist mir in der Tat manchmal auch ein bisschen zu seicht. Das spüre ich so als Hobbymusiker, dass der musikalische Part so ein bisschen an der Oberfläche so subt. Da wird so mal ein Werkname genannt, Chopin hier, Tchaikovsky da. Mhm. Ja, und dass man einfach so Tchaikovsky spielen kann, wirklich ohne zu üben oder Unterricht zu haben.
Ist ja ein Märchen,
Daniel. Das ist ein Märchen, genau.
Also, es handelt sehr viel von Klavierspielen. Ich dachte kurz am Ende des Buches, ich könnte im Grunde jetzt eigentlich auch Tchaikovsky vom Blatt spielen.
Ja, die Peaks sind für mich auch dann drüber. Also ein zentraler Satz, wann war Musik jemals etwas anderes als Zauberei? Oder vielleicht ist Liebe nur ein anderes Wort für Hoffnung. Uhauaha. Das nehme ich gerne mal für meine nächste Predigt. Aber
eigentlich das
da bekam
ganze
ich,
Buch.
Das ganze Buch. Bekam ich also punktuell, fand ich es dann tatsächlich drüber. Ja. Aber
du bist eher pro und du hast fast die ganze Community auf deiner Seite. Nicht nur die 150 Buchhändlerinnen. Sehr, sehr viele Leute sind ja davon sehr begeistert.
Silke sagt, verliebt in das Buch von Seite 1. Susanne, es ist märchenhaft, aber ich liebe Märchen. Es ist auch ein Plädoyer für Lebenswege, die auf krummen Bahnen doch irgendwie zum Ziel kommen. Und Eileen schreibt, das Schönste, was ich vielleicht jemals gelesen habe, berührt von der sorgsamen Sprache und den liebevoll ausgestalteten Charakteren, dass sie weinen musste. Nicht kitschig, sondern einfach nur schön.
Ich freue mich, wenn ein Buch das schafft, aber das ist wirklich, da liest man unterschiedliche Bücher. Immerhin noch ein paar Leute habe ich auf meiner Seite. Frank meint, es ist zu sehr am Reißbrett auf Bestseller konzipiert. Oh, oh, oh. Zu gewollt, besonders misslungen in der Figurenzeichnung, gerade der Frauen. Und sehr schöne Mail haben wir bekommen von Isabel, die den Roman auf ärgerliche und sogar gefährliche Art kitschig und rückwärtsgewandt findet. Sie schreibt, Von Bambi bis Benedikt Wells muss immer zuerst eine liebende, aber zu starke, ungewöhnliche Mutter aus dem Weg geräumt werden, bevor der Junge anfangen kann, zum Mann zu werden. Dann diese kitschige Pippi-Langstrumpf-Romantik in der Wohngemeinschaft der Villa Kunterbunt. Und lustigerweise hat sie dasselbe Zitat rausgesucht, was sie schlimm fand. Sie alle lebten von den Sonnenaufgängen und der Ruhe. So ein Gesülze, schreibt Isabel, geht mir total auf die Nerven.
Und Katharina, du hast ja auch die Kritik, muss man sagen, einhellig auf deiner Seite. Also das sei misslungen. Die Kritiker haben, muss man sagen, haben Takis Würger aber sowieso gefressen. Spätestens nach dem Roman Stella, die Geschichte der Jüdin, die andere Juden verraten hat. Das fanden die unangemessen, dass er das so erzählt hat. Also für Literaturkritik ist Takis Würger tatsächlich ein rotes Tuch.
So weit würde ich nicht gehen.
Takis Würger für Polina ist bei Diogenes erschienen, hat 304 Seiten und kostet 26 Euro.
Ja, da hatten wir die erste Disharmonie in Köln auf der Bühne.
Ja, in der letzten Zeit einige Differenzen. Was ist da los, Frau Marenholz?
Ich weiß auch nicht.
Jetzt erstmal kommen wir zu einem Buch, bei dem wir uns wirklich einig waren. Von Kai Rademacher, Nacht der Ruinen. Und dieses Buch spielt in Köln.
Ja, genau. Das spielt in Köln im März 1945, also ziemlich genau vor 80 Jahren. Deswegen passt es auch so gut zur Lit Cologne. Da lebten nur noch 20.000 Menschen in den Trümmern dieser Stadt. Und es gab dann einen letzten Bombenangriff der Amerikaner. Und dabei landete ein abgeschossener Pilot mit seinem Fallschirm in einer zerstörten Kirche, dachte, er ist gerettet und wurde dann exekutiert, erschossen. Und der US-Soldat Joe Selman soll diesen Mord nun aufklären. Joe Selman heißt nämlich eigentlich Josef Salomon, ein Jude, der 1938 aus Köln geflohen ist nach Amerika und seinen besten Freund Jakob und seine große Liebe Hilda in der Stadt zurückgelassen hat. Und jetzt ist er also wieder da als amerikanischer GI mit dem Auftrag, diesen Mord aufzuklären, also sich überall umzuhören und umzusehen. Und dabei will er auch nach seinen beiden verlorenen Freunden forschen. Er ermittelt also beruflich und privat. Die Krimi-Handlung ist nicht so, also es ist nicht so mega spannend. Und wie hast du es so schön gesagt in Köln, Daniel, Kommissar Zufall hatte eine nicht unwichtige Rolle in diesem Buch. Aber die Zerstörung und die Stimmung in dieser Stadt 1945, kurz vor Kriegsende. Ich fand, es war wirklich gut beschrieben. Ich habe das mit großem Interesse gelesen und habe mich besonders gefreut, und das geht ja manchmal schief, aber hier ist es gelungen, fand ich, dass da zwei historische Persönlichkeiten eine Rolle gespielt haben in dem Buch, nämlich George Orwell. Der Kriegsberichterstatter in Köln war tatsächlich, und der begleitet Joe jetzt immer bei seinen Ermittlungen, und Irmgard Keun, Star-Autorin in den 1930er Jahren. Das Kunstseidene Mädchen hatten wir unlängst hier im Podcast auch nochmal vorgestellt als All-Time-Favorite. Und Irmgard Keuns Bücher wurden ja dann verboten von den Nationalsozialisten. Sie ist in die Niederlande emigriert und 1940 aber schon wieder nach Köln zurückgekommen. Unter falschen Papieren hat sie im Haus ihrer Eltern gelebt. Und diese Geschichte wird auch erzählt in dem Buch. Und das hat mir gut gefallen.
Ja, die Promis in diesem authentischen Setting fand ich auch ganz toll. Also das, die waren ja wirklich da in Köln. Und das so einzubinden mit Fantasie, sozusagen literarischer Fantasie, fand ich toll. Konrad Adenauer taucht
ja
auch
auf. Stimmt.
Rheinischer Singsang verpackt in eine knarzige Stimme, ein Gesicht wie eine Felslandschaft und Mandelaugen. Und wie er da als noch nicht Bürgermeister, aber schon fast, ja, wie er freundlich formuliert, pragmatisch die erste Zeit nach dem Krieg in Köln gestaltet, auch unter Einbeziehung von Tätern. Das ist schon, diese moralischen Fragen, die spielen da auch eine Rolle in diesem Krimi. Und die letzten Kriegstage sind, denn es ist ja noch nicht der 8. Mai, es ist noch März 45, spannend eingefangen. Es wird noch geschossen auf der anderen Rheinseite. Da ist die Wehrmacht, auf dieser Rheinseite sind die Amerikaner. Und man fragt sich wirklich, hier wohnen noch Menschen in diesen Trümmern? Wo sollen die wohnen? Köln war eine der meist zerstörten Städte.
95% zerstört.
Und der Jude Jakob, der Freund von Joe Salmon, von Josef Salomon, der vor den Augen der Nazis noch in den 30er und 40er Jahren in Köln bleibt und da auch Geschäfte macht, sogar mit SS-Leuten. Das ist spannend beschrieben, und spannend fand ich auch, also die ganze Stadt war zerstört. Nur der Kölner Dom, der blieb stehen.
Und warum? Und da gibt es so ein, das hat unter anderem architektonische Gründe. Und da steht bei Kai Rademacher, der Kölner Dom ist eben ein Boxer mit Nehmerqualitäten. Super geschrieben, wie gesagt, Krimi, aber die Geschichte ist toll.
Und der Kölner Dom stand noch, zumindest in großen Teilen. Diese Kirche, in der dieser amerikanische Pilot gelandet ist, die war eben da schon total zerstört, bis auf eine Madonnenstatue. Genau vor der ist er ja gelandet und dachte deswegen auch so, oh, Gott hat mich gerettet und dann Kopfschuss. Und diese Kirche, beziehungsweise die Reste dieser Kirche, die haben uns ja in Köln auch angeguckt. Sankt Columba hieß die. Da haben sie jetzt so eine moderne Kirche drumherum gebaut.
Ja, das ist eine, die Ruine ist noch da und rundherum so ein brutalistischer Mantel sozusagen. Also von außen sieht das schon so ein bisschen aus wie ein Bunker. Aber von drinnen hat sich sowas, mir jedenfalls was Filigranes erschlossen. Und die Madonnenstatue ist halt noch da, ne?
Ja, die in der kleinen Kapelle. So eingearbeitet. Ja, und man kann auch so ein bisschen Trümmer noch sehen. Da konnte man leider nicht dran, konnte man nur von außen sehen. Aber das ist immer schon ganz, ganz toll, finde ich, wenn man so Schauplätze sich dann auch nochmal in echt anguckt. Wir waren auch bei diesem Haus, bei diesem Gestapo-Haus. Das ist jetzt ein Museum. Das LD-Haus spielt auch eine Rolle in dem Roman, ist jetzt Museum, hatte leider geschlossen.
Also ein Teil der Ausstellung, der interessante Teil, war leider geschlossen. Ja. Haben gesagt, na, nächstes Mal.
Aber wir geben alles, wir bringen Bücher passend zur Stadt mit und gehen dann auch an die Orte, in denen das Buch spielt. Also ich bitte dich, mehr kann man nicht leisten.
Mehr geht nicht. Nachts der Ruinen von Kai Rademacher ist bei Dumont erschienen, auch im Kölner Verlag. 432 Seiten für 24 Euro.
Ja, und hier waren wir uns also doch sehr einig. Das Buch haben wir auch zusammen ausgesucht, weil es halt passte für den Mix. Also wir haben ja schon gesagt, der Mix muss stimmen und halt gerade bei Veranstaltungen, weil da ja immer noch so ein bisschen so eine andere Dynamik ist. Ja. Mit den Zuschauern und wir reden ja dann öfter mal und sagen so, okay, ich würde dieses Buch mitbringen, ich würde das Buch mitbringen. Und wenn wir dann zum Beispiel zwei Unterhaltungsromane haben, dann sagst du immer ganz
streng, Daniel. Dann sag ich immer ding, 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 ding. Wir brauchen noch ein Brett. Also wir brauchen noch etwas Literarisches mit ein bisschen mehr literarischem Wumms. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt in der Vergangenheit. Bei Jan bringe ich dann immer eher sowas Leichtes mit. Zum Beispiel, wenn Jan eritreische Gedichte mitbringt.
Dann sagst du, wir brauchen nur was Leichtes. Was
Leichtes, genau. Ja, und zum Mix in Köln, da passte, fand ich, ganz gut ein neuer Dorfroman. Der heißt Hier draußen von Martina Behm. Es geht um den Traum von Landleben. Also Städter ziehen aufs Land und beim genauen Eintauchen in dieses Landleben erlebt man dann die Abgründe des Dorflebens. Und das Buch, das habe ich entdeckt, ich war total geflasht. Und Katharina und ich haben, wie wir es meistens oder eigentlich fast immer machen, vorher nicht drüber gesprochen. Wir machen es vor allen Dingen beim Bestseller, da ist ja besonders spannend, wie findet der andere das? Aber kein Wort von Katharina im Vorfeld. Und also das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht. Eigentlich müsste ihr das gefallen. Also naja, lasst euch überraschen. Ingo und Lara, die kommen aus der Stadt. Und Ingo ist eigentlich so ein erfolgreicher Start-up-Manager. Und der hat ein ganz tolles Büro im Hafen. Und das heißt, wenn man von seinem Büro die Schiffe tuten hört, dann hat man es geschafft. Und er hört die Schiffe tuten. Und Lara ist in der Stadt nicht zufrieden. Die haben gerade Urlaub auf dem Land in Süddeutschland gemacht. Sie hat gesagt, das ist mein Ding, das will ich haben. Und sie ziehen hin nach Ostholstein. Ihr Projekt ist das, er macht mit, nach Fehrdorf, ein kleiner fiktiver Ort in Holstein, nicht weit von der Ostsee. Und sie fremdeln ein bisschen und werden auch angefremdet, so weit, so gut. Ingo abends auf der Landstraße, plötzlich wild. Wildwechsel und er fährt ein Wild an. Nicht irgendein Wild, sondern eine weiße Hirschkuh. Und das Tier quält sich. Da kommt der zuständige Bauer aus dem Dorf mit der Flinte. Uwe, komischer Typ, Tarnkleidung, wortkarg, alleinstehender Typ, der Bezirksjäger. Ja? Und sie müssen dann diese weiße Hirschkuh erschießen, gnadenschussmäßig. Aber dann sagt Uwe, wenn du so eine schießt, eine weiße, dann sagt man, bist du auch dran. Dauert bis zu einem Jahr und dann krrrk. Ich sag mal, im Holstein des 21. Jahrhunderts plötzlich eine abergläubische Prophezeiung. Plötzlich steht eine Todesnemesis in Form einer toten Hirschkuh in deinem Leben. Was machst du? Also wer muss sterben? Und wir tauchen dann auf mehr als 400 Seiten ein in dieses Dorfleben und lernen alle kennen. So eine ehemalige Öko-WG, auch Städter, die dann die 150-prozentigen Ökos sind. Dann ist da ein Schweinezüchter, der jetzt seinen Stall auf Vollautomatik umgestellt hat. Ein Hühnerzüchter. Dann sind da so Ex-Bauern. andauernd mit crazy Geschäftsideen, die nichts austragen. Krischi Lütke, der einen Scheibenwischer-Online-Handel in seiner Garage hat, der natürlich gegen die chinesischen Anbieter nicht anstinken kann. Und es gibt Neid zwischen den Bauern. Es gibt Einsamkeit in diesen Dörfern von diesen eingefleischten Junggesellen. Es gibt Städter, die Idylle suchen und Güllegestank finden. Es ist ein Stadt-Land-Roman mit Vorurteilen, mit Sichten. Es gibt dann noch das Patriarchat. Man denkt ja, wir kommen ja aus der Stadt, hier aus dem Grindelviertel mit den tollen Klavierstimmern und so. Und man hat dann noch das Patriarchat auf dem Dorf. Söhne übernehmen natürlich die Höfe. Und es gibt, wenn eine Frau Mutter geworden ist, ein Babybier. Statt im Mutterbett zu liegen, im Wochenbett zu liegen, muss sie da die Leute bewirten. Das ist eine Gegend, wo die Dorffestmusik noch von DJ Money kommt und der Friseur im nächstgrößten Ort Herrlichkeit heißt. Und Hühner, alle Städte haben Hühner, weil es so wahnsinnig nachhaltig ist, weil die auch Eier legen, wunderbar. Aber wenn dann zu viele Hähne rauskommen oder die Hühner keine Eier legen, dann muss man ja was mit denen machen. Und da gibt es Jutta aus dieser Öko-WG und die hat sich einen Ruf als unerschrockene, kompetente Geflügelschlachtlehrkraft erarbeitet. In der Lokalzeitung war sie zu sehen auf dem Foto, hielt ein nacktes Huhn ohne Kopf in die Luft und lächelte in die Kamera. Also so. Und sie gibt so Kurse den Frauen, vor allen Dingen des Ortes, wie man Hühner schlachtet. Zitat, Lara nickte zögerlich, ihr war ein wenig übel. Das wollte sie Jutta gegenüber natürlich nicht zugeben. Sie wollte nicht eine dieser Stadtfrauen sein, die das Landleben für eine fortwährende Idylle mit Himbeer-Biskuit-Torte unter Magnolienbaum hielten und sich abwendeten, wenn es mal nach Gülle stank. Oder in Ohnmacht fielen, wenn ein Hahn ausbluten musste. Aber genau so eine Frau war sie wohl doch. Also auf dem Dorf, Lara und Ingo mittendrin. Und dann diese Prophezeiung, wie geht es weiter? Ich fand's super.
Ja.
Oh nein!
Es tut mir so leid. Ich möchte so gern die gleichen Bücher gut finden wie du. Weil ich finde auch lieber Bücher gut. Ich schwärme lieber von Büchern im Podcast, als dass ich Bücher schlecht finde. Es sei denn, es ist ein neuer Oktopus.
Das kannst du doch nicht schlecht gefunden haben.
Und ich würde so gerne die gleichen Bücher gut finden wie du, aber ich fand es so langweilig.
Was? Die Figuren sind doch total spannend.
Figuren. Jetzt muss ich ein paar negative Sachen sagen, dann sagen die Leute wieder, ich bin zu negativ, aber es hilft ja nichts. Also erstens, mal wieder diese Frage von Lara, habe ich alles richtig gemacht im Leben? Ist Ingo der richtige Mann? Kann ich schon mal sagen, nein, Lara ist nicht der richtige Mann. Aber Lara, du bist selber schuld, weil wenn du nämlich deine Videokonferenz absagst, weil Ingo sagt, er hat eine wichtigere Videokonferenz, naja, muss man sich halt dann durchsetzen. Und dann so viel Klischee, diese Aussteiger-WG, die du gerade erwähnt hast.
Aber die gibt es doch.
Ja, und die geben natürlich Kurse im Batik-Färben. Die halten Ziegen, bauen Kartoffeln an. Einer hat Burnout, also nicht aus der Hippie-WG, sondern wer anders hat Burnout. Natürlich hat jemand Burnout in diesem Buch. Das Landvolk feiert Feste, jeder muss was mitbringen. Frauen gehen direkt nach der Geburt wieder aufs Feld. Zugezogene aus der Stadt benehmen sich lächerlich und stellen Lebendfallen auf, weil sie Mitleid mit den Mäusen haben.
Was sie aber dann aufgeben.
Ja, genau. Ich fand es erst ein bisschen ärgerlich, weil es irgendwie so viel Klischee war. Und dann fand ich es eigentlich vor allem langweilig. So viele Namen, ich konnte mich an jedem, ich habe abends da drin gelesen. Natürlich, ich habe es auch durchgelesen, alle 400, weiß ich nicht was, Seiten. Aber ich konnte mich immer abends gar nicht mehr erinnern, wer überhaupt wer war. Und dann hatten die so detaillierte Beschreibungen von Sachen, die ich gar nicht wissen wollte. Zum Beispiel, und so geht das die ganze Zeit. Am ersten Advent holte Tove, wie jedes Jahr, die mit Tannenzweigen und roten Schleifen bestickte Tischdecke aus dem Schrank. Die hatte sie angefertigt, als sie mit Holger schwanger war, abends vor dem Fernseher mit Enno. Sie dämpfte und bügelte die kleine Decke sorgfältig und legte sie auf den Esstisch im Wohnzimmer. Statt eines Adventskranzes gab es schon seit Jahren die Messingschale, die ihre Großmutter ihr zur Konfirmation geschenkt hatte, mit ein paar Zweigen von den Tannen vorne auf dem Hof darin und vier dicken Stumpenkerzen vom Drogeriemarkt. So geht das für jede Familie, für jede Tätigkeit. Ist ein bisschen, als würde man in einem Bastelbuch lesen oder so Bedienungsanleitungen lesen.
Tove ist ja in einer schwierigen Beziehung.
Ja, weil sie unterdrückt ist.
Ja.
Alle sind in schwierigen Beziehungen.
Doch. Sie ist in einer gewalttätigen.
Besonders schwierigen Beziehung.
Sie ist in einer gewalttätigen Beziehung. Und sie hat für den Haushalt zu sorgen. Und das ist eine ganz wichtige, liebevolle, tatsächlich auch im Detail wichtige Auseinandersetzung mit ihrer Rolle. Und ich fand das eigentlich ganz berührend, gerade diese Passagen, wo der Alltag, der wahnsinnig langweilige Alltag, aber nicht langweilig beschrieben wird, aber dieser eintönige wahnsinnige Alltag, wo man nichts anderes machen kann, als Hausfrau zu sein von irgend so einem gewalttätigen Bauern. Ja? Und ich fand, das war gerade sehr sensibel und sehr einfühlsam, sehr empathisch eingefangen.
Ja, aber die
ist. Isoliert klingt das natürlich total langweilig.
Ja, aber immer wieder diese Beschreibung. Ich merkte immer, dass schon, dann kommt wieder eine andere Familie, wieder eine Beschreibung. Ich schon so, okay, also Erin oder Erin oder wie heißt das Kind von Lara? Erin?
Erin.
Was ist das für ein Name? Keine Ahnung. Erin war barfuß und trug ein altes, weiß-pfirsichfarben geringeltes Nachthemd von Lara, das Oma Elke noch in einer Kiste gefunden hatte. Es war schon ganz dünn geworden von den vielen Wäschen, etwas ausgefranst an den Ärmelbündchen, aber Erin weigerte sich, es auszumustern. Und nichts davon spielt jemals wieder eine Rolle.
Doch, das ist doch wichtig für die Tonalität auf dem Land,
Katharina. Was die da trägt?
Natürlich, ja natürlich, dass es eben nichts Neues ist, sondern
aber das ist ja die Städterfamilie.
Ja, eben, aber nee, aber das ist doch die Spät, die danach, das können wir gar nicht erzählen, weil sie denn noch umziehen muss.
Ja, aber was die von ihrer Oma für komische Nachthemden trägt, ist doch irrelevant.
Nein, das gehört doch alles zur Charakterzeichnung und zu. Das ja, ist, na, eben, ja. Es ja, ist also eben natürlich Klischees. Da kann man ja sagen, natürlich die Städterfamilie in Altes Land, die bei Dörte Hansen, das hat ja auch Klischeeanteile oder die Familie in Ortensinn. Aber das gehört doch, das macht das doch auch so witzig und unterhaltsam und mitreißend. Ja, und ich finde die Klischees hier gar nicht so ausschlaggebend, sondern ganz im Gegenteil, man taucht eigentlich ganz viel ein. Und anhand dieser vielen kleinen Einzelheiten ergibt sich ein großes filigranes Gesamtbild.
Ja, und das hat bei mir nicht so gut funktioniert, glaube ich. Ich dachte, oh Gott, nicht noch eine Beschreibung von Nachthemden. Nicht noch eine andere Familie. Wer war noch mal Tove? Wer war noch
aber
mal
Dings? Aber es ist doch spannend, dieser Uwe, alleine dieser Jäger.
Wer hat noch mal Burnout?
Ja, aber dieser Uwe, dieser Jäger.
Wer war noch mal Uwe? Ach so, der Jäger. Ja, genau.
Sag mal. Dieser eingefleischte Junggeselle. Ja, so. Und so, warum ist er eigentlich? Warum lebt er alleine? Was ist damals Tragisches passiert? Und wie kommt es überhaupt zu diesem Aberglauben mit dieser weißen Hirschkuh? Das kommt ja nicht von ungefähr. Wie sind diese psychologischen Strukturen in diesem Dorf? Und ich finde, das ist super erzählt. Katharina, wir sind ja heute in einer Art und Weise.
Aber weißt du, ich habe ein kleines Friedensangebot mitgebracht, damit ich dich wieder besänftigen kann. Habe ich dir ja hier aus Griechenland was mitgebracht. Guck mal, dachte ich, überreiche ich jetzt, damit wir wieder auf einer Linie sind.
Was ist das wohl?
Ja, was?
Ich muss das aufmachen.
Du musst das aufmachen.
Das ist ein Kühlschrankmagnet mit einem pinkfarbenen Oktopoden, der ein Eis ist und es steht drauf Grease. Vielen Dank.
Oh, so, jetzt sind wir wieder gut, ne?
Jetzt sind wir wieder gut. Auf der Bühne, also versöhnt, obwohl ich immer noch nicht ganz verstehen kann, warum du das Buch nicht mochtest.
Ja, es ist ja doch irgendwie so, jeder liest ein anderes Buch. Ja. Es kommt auch auf die Situation drauf an. Aber was wir unbedingt hier noch erzählen wollten, die Sache hatte ein Nachspiel.
Ein herrliches Nachspiel.
Wir sind ja dann von Köln nach Leipzig zur Buchmesse gefahren. Davon haben wir ja in der vergangenen Folge erzählt. Und wir schlenderten da so durch die Hallen und plötzlich
ein großes Hallo. Und ich drehe mich um. Wer ist denn das? Spricht mich jemand freudestrahlend an, war beglückt. Das war nämlich Martina Behm, die Autorin des Buches. Die war auf der Leipziger Buchmesse und hatte von einer Freundin, die in Köln dabei war, gehört, dass das Buch im Podcast auftaucht und dass ich es ganz toll fand. Und dann haben wir Selfies gemacht und uns geherzt und umarmt. Und Katharina stand etwas wortkarg daneben. Und ich musste so lachen, weil das eine sehr witzige Situation war. Was hast du gefühlt, Katharina, in diesem Moment?
Ja, ich fand die sofort total sympathisch, Martina Behm. Und das ist einfach, das ist ja so krass. Du liest so ein Buch und denkst, es gefällt mir nicht, das nervt mich, das ist langweilig, alles, was ich schon erzählt habe. Das kann ich ja alles so rauslassen erstmal, solange ich die Autorin nicht kenne. Und als sie dann plötzlich vor uns stand und die so nett war und so nett aussah, war mir das so unangenehm. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und meinte so, ach, das ist ja schön, dass wir uns hier treffen. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich war nicht so begeistert von dem Buch. Und dann war sie trotzdem total nett. Sie meinte, das hatte ihre Freundin ihr schon erzählt, dass wir offensichtlich nicht einer Meinung waren. Und sie war trotzdem nett und meinte, sie freut sich trotzdem, dass es im Podcast ist. Aber das ist das, was wir vorhin am Anfang angesprochen haben. Wenn ich die vorher kennengelernt hätte und du hättest mir das Buch gegeben, ich hätte es gelesen, ich hätte bestimmt niemals diese Sachen sagen können.
Das ist ganz interessant, weil unser Gast, mit dem hatte ich eine ähnliche, eine nicht, also nicht ganz vergleichbare Situation. Und zwar haben wir Eva Lohmanns Buch Das leise Platzen unserer Träume besprochen. Und ich habe mich da so erregt über eine Figur. Ich habe gesagt, nein, das geht ja überhaupt nicht. Die Helen, die ist doch total unmoralisch und das Ende und so. Und dann trafen wir uns tatsächlich eines Tages bei einer Autorenwerkstatt. Und sie sagte so, ich bin Eva. Und ich so, welche Eva? Eva Lohmann, ihr habt auch mein Buch besprochen. Und ich so, ratter, ratter, ratter. Und hatte dann tatsächlich auch so ein Panik. Ich hatte so einen Gesichtsausdruck wie du auf der Leipziger Buchmesse, einen Moment. Aber wir fanden das Buch glücklicherweise ja schön und haben es eben in einer Leidenschaftlichkeit besprochen, die ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal eines Buches ist. Ja, über Bücher zu sprechen und öffentlich zu sprechen, kann schon manchmal schwierige Momente ergeben.
Ja, aber am Ende habe ich dann gedacht, naja, aber trotzdem ist ja gut, dass ich gesagt habe, was ich denke.
Ja.
Trotzdem schöne Grüße an dieser Stelle an Martina Behm. Du bist total nett und freundlich und das Buch ist bestimmt für viele Leute ein richtig gutes Buch. Es hat mich nur in dem Moment falsch erwischt.
Ich finde, es ist ein hervorragendes Buch hier draußen von Martina Behm. Es hat fast 500 Seiten, ist bei DTV erschienen und kostet 24 Euro.
Lustig übrigens an dieser Stelle nochmal, dass du in der letzten Zeit vor allem immer auf so Frauen, also auf so Romane abfährst, in denen Frauen die Hauptrolle spielen, die irgendwie ein bisschen ein Problem mit ihrem Älterwerden haben und du da totales Verständnis hast und total auf die Bücher abfährst, während ich eher so denke, so nicht so meins. Ich sag nur Annika Decker.
Annika Decker. Und es war, naja, es ist ja, das ist ja nicht nur für Frauen geschrieben, sondern ich fühle mich ja auch als Zielgruppe. Man kann das doch so abstrahieren auf so einer Metaebene. Ich werde ja auch älter.
Ja. Dieses Thema hatten wir schon.
Du meinst ja, darüber müssen wir nachher sprechen, dass Frauen anders altern als Männer. Ich bin mir nicht so sicher.
Da können wir Eva einmal fragen, was sie dazu meint.
Denn Eva Lohmann ist da mit ihrem neuen Buch nach Das leise Platzen unserer Träume, das wir im Podcast, wie gesagt, intensiv besprochen haben, kommt hier der neue Roman. Und der heißt Wie du mich ansiehst. Und es geht um Johanna, die ist Blumenhändlerin und die hat eine Tochter Rosa und einen Mann Hendrik, ein guter Kerl, der ist bei der Marine, fährt zur See, ist selten da und er ist dann auch, wenn er da ist, der Kümmerer im Haushalt, der sorgt für alles. Und beim Geschirrspüleinräumen gibt es ja, sagt man so, zwei Typen in der Beziehung. Also Hendrik ist der, der im Geschirrspüler Tetris spielt, also einerseits gibt es die den Geschirrspüler einräumen wie ein skandinavischer Inneneinrichter und dann ein unkontrollierter Waschbär. Ich würde dich eher im Team Tetris, also im Team Inneneinrichter sehen.
Skandinavischer Inneneinrichter? Ja. Was wir schon mal festhalten können, ich wette, du bist Team Waschbär.
Ich versuche, der Inneneinrichter zu sein, aber ich lande immer beim Waschbär. Leider.
Und ich, bei mir ist es so ein bisschen ähnlich, ehrlich gesagt. Ich fange sehr ordentlich an. Und am Ende ist mir alles egal.
Ist egal.
Hier. Aber naja, ich bin wahrscheinlich trotzdem eher Inneneinrichter, weil ich räume schon auch manchmal Sachen wieder raus, die andere Leute reingeräumt haben. Und mache sie neu rein.
In Berlin, jetzt kommt die Berlin-Geschichte, hatten wir mal eine Veranstaltung und dann haben wir händisch ganz viele E-Tweets-Postkarten auf die Sätze der Zuschauer gelegt. Und Katharina kam hinter mir her und hat alle Karten nochmal ordentlich auf den Platz gelegt.
Ja.
Also du bist schon skandinavische Innenrechterin.
Bisschen, ja.
Zurück zu Johanna.
Ja, Johanna.
Also Johanna ist der Waschbär in der Beziehung. Und sie liebt Hendrik, aber sie liebt auch den Freiraum, den sie hat. Und der Blumenladen, der läuft erstmal so okayisch. Und sie ist Anfang 40 und dann merkt sie plötzlich etwas, denn Männer an der Bushaltestelle zum Beispiel, die gucken nicht mehr zurück. Die lächeln nicht mehr zurück. Also Flirträume sind plötzlich verschlossen. Und Johanna spürt, sie wird für diese Männer unsichtbar. Als Frau für Männer unsichtbar. Sie ist natürlich selbstbewusst genug und emanzipiert genug, dass sie weiß, dass es sie eigentlich nicht kümmern sollte. Aber sie versteht, dass da was abhanden gekommen ist, von dem sie gar nicht wusste, dass sie es hatte. Also ihre Attraktivität der Frau als, im Buch steht, Schmiermittel im Leben. Ja, manches geht einfacher als jüngere Frau. Und sie sieht sich im Spiegel an und mag sich eigentlich, aber sie sieht auch eine Zornesfalte auf der Stirn. Und diese Zornesfalte muss weg. Die Gramfalten vielleicht auch. Und sie macht einen Termin und bekommt da Botox. Und es läuft gut und sie will mehr. Gramfalten, wie gesagt, weg und dann auch noch die Lippen. Und am Tag der Abreise ihres Mannes aufs Schiff hat sie eben diesen Lippentermin. Die Lippengeschichte geht schief und das Schiff ihres Mannes legt nicht ab. Er kommt zurück. Drama. Und er versteht es nicht. Und er ist geschockt. Und sie ist auch sauer. Da ist plötzlich das ganze familiäre Geflecht, auch mit der Tochter. Sie will ja auch ein Vorbild für ihre Tochter sein. Liegt offen da als Konflikt. Hast du das schon mal erwogen?
Welchen Teil jetzt?
So eine Spritze.
Ach so, natürlich.
Ja.
Selbstverständlich. Ich würde das sofort machen, wenn das nicht so riskant wäre. Hyaluron, ne? Da,
ja.
Und ich lese mir das durch und denke so, hätte ich gerne, bin ich auch skrupellos, würde ich machen. Aber wenn dann da steht, davon kann man einen Gesichtsinfarkt kriegen, bin ich raus.
Aber warum?
Weil man sich lieber im Spiegel anguckt dann. Man sieht, es ist ja, also ich würde natürlich nicht so wie amerikanische Schauspielerinnen, dass man sich überhaupt nicht wiedererkennt oder Operation, aber wenn man das dezent macht, ist es so, dass es niemand merkt, außer man selbst. Mhm. Und wenn man in den Spiegel guckt, denkt man nicht, boah, siehst du fertig aus heute, sondern man denkt, ja, so ist ja auch beschrieben in dem Buch. Ja, ich sehe ganz erholt aus und so kann der Tag beginnen. Das ist der Effekt. Und dafür würde ich das sofort machen, wenn da nicht Gesichtsinfarkt stünde. Und wenn das nicht mega teuer wäre. Ja, ist so.
Aber du bist doch du.
Ich dachte, du sagst jetzt, aber du siehst doch jung aus.
Ja, das ist doch das, was ich meine. Du bist doch du, sozusagen in dieser Zeitlosigkeit.
Ja, bin ich ja trotzdem noch. Wie gesagt, das ist ja nur super dezent. Du würdest das niemals merken, wenn ich das machen würde. Ich habe schon mal Botox gespritzt, hast du auch nicht gemerkt.
Habe ich nicht gemerkt. Ja, siehst du. Aber dann, warum hast du es denn gemacht? Also wirklich nur für dich?
Ja.
Aber warum willst du, also nur für diesen Moment im Spiegel morgens?
Ja, ich gucke mehrmals am Tag in den Spiegel.
Now we are talking. Also,
naja, ich meine, guckst du nur morgens?
Naja, also im Wesentlichen.
Ach so.
Also,
im Fahrstuhl zum Beispiel?
Ja. Also es ist ja sozusagen das Altern, also da spielt bei mir Botox keine Rolle. Aber ich würde ja lügen, wenn ich behaupte, ich hätte nicht schon mal geguckt, wie viel so eine Haartransplantation in der Türkei kostet.
Ja, siehst du mal.
Natürlich, das stimmt schon, aber ich habe mich immer dagegen entschieden.
Ja, ich ja auch, bis auf zweimal Botox, aber war dann auch zu teuer und zu nervig.
Hat das weh?
Nee, überhaupt nicht.
Aha.
Hat aber auch nicht so richtig viel gebracht, weil ich es nämlich zu spät gemacht habe. Du musst es machen, bevor die Falten kommen. Kurze Informationsrunde zum Thema Botox.
Aha.
Botox macht man ja über den Augen, wo Falten sind. Wenn man nämlich immer so viel die Stirn runzelt oder wie mir meine Hautärztin mal sagte, sie haben ja aber auch eine sehr intensive Gesichtsmimik. Das kann vielleicht mal schön sein, aber für Falten ist es schlecht. Das heißt, wenn man sehr viel immer so und die Augen zusammenkneift, dann kriegt man hier diese Zornesfalte und hier so Falten. Und damit man das gar nicht erst machen kann, macht man Botox rein, denn das legt die gesamten Muskeln lahm und dann kannst du nicht mehr die Stirn runzeln. Und dann entstehen Falten gar nicht erst. Deswegen muss man damit früh anfangen.
Ja, aber Falten gehören, also kommen wir in so eine moralische Diskussion.
Ja, wir kommen ein bisschen vom Thema ab.
Ja, wir sind schon mittendrin im Thema, darüber sprechen wir auch gleich mit Eva. Wir kommen aber nochmal zurück zum Roman. Also es eskaliert und Johanna sucht Zuflucht in verwilderten Kleingarten, den ihr Vater ihr vermacht hat und reflektiert da auch nochmal die auch problematische Ehe ihrer Eltern. Und wie gesagt, was heißt das auch, das Ganze für die Beziehung zu ihrer Teenager-Tochter? Ist sie ein gutes Vorbild? Rosa hat in der Schule auch ein Problem mit natürlicher Sichtbarkeit. Ein Junge hat ein Foto gemacht, ein übergriffiges Foto von ihr. Und wir sind in dem Buch mittendrin in der Familie und Eva Lohmann erzählt das wirklich einfühlsam. Und die Konflikte sind, finde ich, ganz fein gezeichnet. Und ich will auch sofort wieder Partei ergreifen und mitdiskutieren und dabei ist es auch noch unterhaltsam erzählt. Und in diesem Spannungsfeld von Emanzipation und, sagen wir mal, gemocht werden und sich selbst mögen, spielt das Buch für schön befunden werden, für attraktiv. Eine Frau um die 40, dann auch noch plötzlich mit Verdacht auf Krebs, im Älterwerden spürt Vergänglichkeit, spürt Zerbrechlichkeit des Lebens. Wie fühlt sich das an? Und da geschieht, finde ich, im Buch auch viel im Subtext zwischen den Zeilen. Und man lernt, da können wir gar nicht drauf eingehen, ganz viel übers Blumenbusiness.
Ja, Schnittblumen, habe ich schon immer gesagt, sind Mist.
Ja.
Kommen aus sonst wo und haben Pestizide dabei.
Genau, dazu mehr in dem Buch. Konntest du, das ist ja auch ein Buch, wenn ich immer diese Annika Decker-Romane und so mitbringe, dann denke ich immer, ja, das wird Katharina, diese Art von Frauenbild und Konflikten, das ist nicht hundertprozentig immer dein Ding.
Ja, das stimmt. Und auch hier waren wir ja auf einer Lesung mit Eva Lohmann sogar zusammen. Nicht, dass ihr denkt, wir gehen ständig zusammen auf Lesungen. Das war ein Zufall jetzt. Und die ist ja auch sehr nett. Und da hatte ich auch schon Angst, dass ich das Buch nicht mag. Und dann lag das Buch ganz lange bei mir auf dem Stapel. Und ich habe mich fast nicht getraut, es zu lesen. Dann hast du gesagt, ich will das gerne mitbringen. Dann musste ich es ja lesen. Und ich hatte wirklich, es ist dann wirklich so, ich setze mich dahin und denke so, hoffentlich mag ich es. Und ich mochte es.
Wunderbar.
Ich habe das total gerne gelesen. Ich habe das an einem Nachmittag auf dem Balkon gelesen oder an einem Tag auf dem Balkon. Und das war wie so ein Kaffeebesuch in Eppendorf mit so einer Schüssel Milchkaffee. So ein Gefühl hat mir das vermittelt. Das war sehr... Das ist auch sehr hamburgisch, das Buch.
Ein sehr hamburgisches Buch und ein sehr, ja wirklich auch, denn dieser Autor, es ist ja auch ein ernstes und wichtiges Thema und ein gesellschaftspolitisches Thema und ein emanzipatorisches, auch ein feministisches Thema vielleicht, aber es ist eben, hat auch eine Leichtigkeit, eine Milchkaffee-Leichtigkeit und das ist durchaus ein Attribut, was für das Buch spricht.
Ja, und sehr sympathische Charaktere.
Ja, und es ist ein Buch, das sich vor allem an Leserinnen wendet, würde ich sagen, vor allem.
Ja, und an dich offensichtlich.
Und ja, aber vor allem, das habe ich gesagt, also an Frauen um die 40, die, weil es ihre Lebenswelt beschreibt und kennt. Und jetzt fragen wir mal Eva Lohmann, ist das so intendiert? Hat sie ein Frauenbuch geschrieben? Also wie viel Testosteron steckt vielleicht in dem Buch? Und das klären wir mit ihr jetzt hier im Podcaststudio.
Ja, dann holen wir sie mal rein und ich sage jetzt schon an dieser Stelle, Daniel, die Mails, die wir jetzt kriegen, weil du das Wort Frauenroman oder Frauenbuch benutzt hast, die kannst alle du beantworten.
Das Wort Frauenbuch war immer in Anführungszeichen gesetzt.
Ah, gut, dass, doch, jetzt, gut dass du das jetzt so sagst.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Eva Lohmann, moin, hi.
Hallo, hi.
Hier in unserem Podcaststudio.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Wie fühlt sich das an? Ja, ich höre den Podcast ja tatsächlich auch.
Das ist gut.
Und das ist schön, mal hier zu sein. Ich habe hier gerade schon die Bestseller-Challenge-Dose entdeckt. Die gibt es wirklich.
Die liegt neben dir auf dem grünen Samtsofa.
Ja, die ist natürlich immer dabei. Die wird nachher auch noch benutzt zur neuen Auslosung.
Du hast ja unsere Diskussion auch schon ein bisschen mitbekommen, Eva. Das Buch beschreibt ja das Denken und Fühlen einer Frau, die spürt, dass sie älter wird. Du warst jetzt auch auf Lesereise. Wie reagieren denn Männer auf dein Buch?
Also, die können gar nicht so viel reagieren, weil die meistens gar nicht da sind.
Aha.
Also, wenn ich mal auf einen Mann stoße, zufällig, dann kann ich es mir meistens auch nicht verkneifen, dann zu sagen, es ist ein Mann gekommen, wie schön. Aber ich hörte schon mal von einem, der dort war, der hat dann auch gesagt, es war seine erste Lesung. Mhm. Und es gibt ein Kapitel, aus dem ich vorlese, an dem Johanna sich daran erinnert, wie sie geprägt wurde, ihr Sinn für Schönheit. Und da geht sie ganz weit zurück bis ins Kindergartenalter, wo man quasi als Mädchen auch schon bewertet wird. Und geht dann so weiter in der Schule, wo die Jungs so eine Liste schreiben, wer irgendwie das hübscheste Mädchen ist, bis hin zu, ja, also ne, es gibt ja diverse Situationen im Leben von Frauen, wo sie beurteilt werden. Und der Mann meinte so zu mir, das fand er wirklich interessant, weil so hat er das noch nie gesehen, dass Frauen sozusagen von dem Moment, wo sie irgendwo auf der Bildfläche erscheinen und schon im kleinsten Alter so bewertet werden. Das fand ich natürlich dann schön.
Aber ist das nicht bei Männern ähnlich? Man bewertet doch auch Männer. Und man bewertet als Teenager, man redet schon auch darüber, wie Jungs aussehen.
Wie die Jungs aussehen, ja, klar, das stimmt. Tatsächlich hat letztens die Schriftstellerin Regina Denk über meine Bücher gesagt, dass Männer dort einfach nicht vorkommen. Es war schon im leisen Platzen unserer Träume so, dass es irgendwie, es gab einen Mann, theoretisch hätte der voll die große Rolle spielen können. Aber ich habe den ganz unsichtbar gemacht. Und sie meinte dazu, das erinnert sie daran, wie sie als Kinder Barbie gespielt haben. Und da hat man die beiden Barbies immer angezogen. Und dann war da immer noch so Ken und dann hat man den halt auch schnell angezogen und dann unter das Sofa geschmissen und gesagt, er ist jetzt arbeiten. Ja. Und so findet sie meine Romane. Das wäre jetzt beim, wie du mich ansiehst, auch so ein bisschen so. Der Mann, es gibt einen Mann, aber er ist auch oft nicht da.
Er ist oft nicht da, aber er ist schon dann auch präsent und er hat schon eine wichtige Rolle, finde ich, für die Diskussion, für die Familie, für Wahrhaftigkeit auch in der Familie. Also es ist offenbar ein Buch mit einer Botschaft eigentlich auch für Männer. Es sollten eigentlich mehr Männer lesen.
Ja, das finde ich auch. Also ich finde gerade dieses Kapitel, was ich auch sehr gerne auf Lesungen vorlese, wo es so um Prägung geht, da würde ich mir eigentlich mehr wünschen, dass Männer das lesen, weil die Frauen wissen das.
Was hörst du von den Frauen?
Ja, also es ist ja schon ein schwieriges Thema. Allerdings dadurch, dass ich halt immer sehr offen bin, auch bei Lesungen, öffnen sich die Frauen auch. Das ist übrigens was bei meinen Büchern oft passiert. Ne? Auch schon bei meinem ersten, wo ich über Depressionen geschrieben habe. In dem Moment, wo man selber aufmacht, machen die anderen auch auf. Ich beschreibe zum Beispiel so Situationen, wie man irgendwie als, und das habe ich tatsächlich selber erlebt, dass ich als vielleicht so 12-Jährige diese Situation hatte, dass mich so ein Junge in der Klasse so gesagt hat, dass meine Oberschenkel aussehen würden wie Autoreifen, wenn ich irgendwo sitzen würde. Und diese Situation, die habe ich in dem Buch drin, weil ich bin jetzt 44 und die hat sich in meinen Kopf eingeprägt. Ich habe das nie wieder vergessen. Es hat mich jetzt nicht so sehr belastet, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Selbstbewusstsein, aber ich habe es nicht mehr vergessen. Und solche Situationen kommen dann oft auf den Lesungen, kommen wieder. Dann sagt die Buchhändlerin, ja, bei mir waren es die Haare auf den Armen, da wurde immer sowas gesagt. Oder eine andere Schriftstellerin sagt mir, ja, mir hat mal einer gesagt, warum ich denn BH tragen würde, wenn ich gar keinen Busen hätte. Und es sind diese ganzen kleinen, pieksenden Anfeindungen, die Leute dann mir erzählen auf den Lesungen, an die sie sich erinnern. Und das finde ich einfach interessant. Ich glaube, jede Frau erinnert sich an so einen blöden Spruch, den irgendein Michael vor 30 Jahren mal gesagt hat.
So, Daniel, an welchen Spruch erinnerst du dich?
Ich wollte gerade sagen, ist das ein Frauending? Ich erinnere mich auch, also dass in meiner Kindheit und Jugend Sprüche über meine Nase zum Beispiel gemacht werden.
Ja.
Und das ist schon so, das bleibt natürlich auch hängen. Also ich habe auch das Selbstbewusstsein, dass ich sage, was kümmert mich das?
Ja.
Aber das ist natürlich, das sind auch, die kann ich dir auch noch alle sagen. Das ist so ähnlich wie die Oberschenkel, die Autoreifen. Das ist schon so, aber gibt es so ein, ist das ein spezifisches Frauen? Inwiefern ist das einfach?
Glaube ich halt nicht.
Ja.
Glaube ich halt nicht.
Vielleicht habt ihr auch recht. Das ist, aber das ist halt einfach, ich mein Fokus geht halt total auf Frauen, das stimmt schon. Und deswegen habe ich mich nur damit beschäftigt. Es gibt wahrscheinlich auch krasse Situationen, ja, wahrscheinlich für alle Jugendlichen, das stimmt schon.
Mhm. Aber was natürlich ein Punkt ist, den du ja auch ansprichst, dass die Tochter von Johanna, also dass der halt Sachen passieren, was, glaube ich, Männern oder Jungs nicht passiert.
Ja.
Also, dass jemand ein Foto macht von unter ihrem Rock, was Jungs nicht passiert. Oder dass allein, dass Frauen halt immer Angst haben müssen und Mädchen, wenn sie alleine draußen unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, eine Stelle, wo Frauen wirklich was anderes erleben als Männer. Oder hattest du schon mal Angst?
Nee, das stimmt. Nein, das ist, glaube ich, das ist ein großer Unterschied, das glaube ich auch. Hast du das denn als, also ein Tütelchen, wir haben ja schon über die Anführungszeichen gesprochen, hast du es als Frauenbuch geschrieben?
Ich glaube schon, ja. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn Männer so als Beifang sozusagen mit dabei sind, aber eigentlich habe ich Frauen im Kopf. Ja, das stimmt schon.
Also Daniel ist ein sehr guter Beifang für alle Frauenbücher. Der nimmt alles mit.
Alles mit. Älter werden, haben wir festgestellt, ist für Frauen und für Männer ein großer Mist. Hast du schon mal was machen lassen?
Ja, habe ich. Das war so witzig, weil ich immer so halb darauf antworte, wenn ich dann bei Lesungen gefragt werde. Je nachdem, wie ich mich wohlfühle, erzähle ich dann was oder auch nicht.
Aber hier weil ich jetzt schon alles ausgepackt habe, kannst du...
Weil jetzt hier vorgeprescht ist. Ich habe das ja eben gehört, wie ihr gesprochen habt darüber. Das fand ich total interessant. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich dachte... Das könnte ein Thema für ein Buch sein. Und zwar ist es tatsächlich so, dass bei mir diese Zornesfalte ganz, ganz stark war und ich immer die auch ein bisschen verbunden habe mit einer harten Zeit, die ich hinter mir hatte, nämlich meiner Trennung. Das waren mehrere Jahre, die echt nicht einfach waren. Und ich hatte oft das Gefühl, und das ist genau das, was Katharina sagt, ich gucke in den Spiegel und mich gucken diese Jahre an. Und ziehen mich runter und machen mich traurig. Man sagt ja auch wirklich, diese Spiegelneuronen, ja, das spiegelt zurück und du wirst unglücklicher dadurch, dass du dein unglückliches Gesicht siehst. So, da ist einfach eine Falte, die einfach sagt, da war echt was Schlimmes. So. Und ich bin wirklich nicht jemand, der sagt, ich will aussehen wie 20. Ja, ich bin auf viele Sachen, bin ich dankbar und froh mit meinem Körper. Aber das... Da habe ich gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und dann bin ich zu diesem Arzt gegangen. Und dann sind mehrere Sachen passiert bei diesem Besuch, wo ich so dachte, das ist doch eine Geschichte. Das erste war, dass ich das interessant fand, dass das Wartezimmer voll war mit Bildern von 20-jährigen, sehr hübschen Frauen. Wo ich so dachte, hier ist kein einziger Mann zu sehen. Das zweite, was war denn das zweite nochmal? Ach ja, genau. Da kam plötzlich, als ich dann da der Rezeption stand, kam so eine Arzthelferin, zeigte irgendwie ihre Hand der anderen Arzthelferin und sagte so, guck mal, ich habe mir jetzt die Hände machen lassen.
Ups, das kann ich gar nicht.
Ja, genau so war meine Reaktion auch. Und da dachte ich so, Mann, das ist ein Riesenfeld. Und wenn man hier nicht aufpasst, dann kann man sich da drin wirklich verlieren. Mhm. Und das war so der Anfang. Und dann gab es noch eine Szene ganz am Ende, hat sie mich dann gefragt, wie wollen Sie denn bezahlen, bar oder mit Karte? Und dann dachte ich so, naja, das ist ganz schön teuer. Ich habe da jetzt hier nicht das Bargeld dabei. Und dann zahlte ich halt mit Karte und ging raus. Und dann ist mir so aufgefallen, warum hatten die das gefragt? Die hat das gefragt, weil ganz viele Menschen, die dort sind, nicht wollen, dass ihr Partner auf der Abrechnung später sieht, was gemacht wurde. Was wieder für mich ein großes Zeichen ist für Scham. Und das ist immer was, wo ich gerne hingehe, weil ich Scham ein ganz interessantes Gefühl finde.
Aber jetzt sage ich mal eins. Zornesfalte ist weg. bei dir.
Ja, und es war so witzig. In München hatte ich eine Lesung, das war so ein nettes Publikum und da habe ich davon erzählt. Und dann sagte so eine, ich würde sagen, 70-jährige Münchnerin, wo mit Sicherheit auch was machen lassen, auch, sagte dann so laut, aber ist wirklich gut geworden bei Ihnen, sieht gut aus.
Ja, so, wie viele Behandlungen hat das gedauert?
Da müssten wir jetzt sehr tief ins Thema gehen, Katharina.
Weil ich Beine ist nicht weg, wie man alle sehen kann.
Ja, weil du auf Hyaluron verzichtet hast. Du musst die Kombination.
Aber könnte ich das jetzt noch?
Ja, natürlich.
Mhm. Aber man muss sehr viel. Sehr oft.
Ja, komm.
Sollen wir die
Let's Talk
Tatalysen? Eat, Read, Sleep, der Schönheitspodcast.
Schneidet ihr das raus?
Weiß ich noch nicht.
Wissen wir noch nicht.
Naja, also es funktioniert ja so. Und jetzt bitte, ich will dafür nicht rechtlich in Verantwortung gezogen werden. Du füllst die Furche auf mit Hyaluron, das ist ein Füllmittel.
Mhm.
Und dann blockierst du die Nerven mit Botox, das ist ein Lähmungsmittel. Mhm. Und dann hast du sozusagen beides.
Aber wie oft muss man das machen?
Also das Hyaluron, das habe ich einmal gemacht, das ist jetzt 3 Jahre her.
Och, morgen mache ich einen Tim. Also das schneiden wir jetzt raus, diesen Teil. Ich hätte gerne die Telefonnummer von diesem Arzt.
Daniel, was hast du bewirkt mit diesem Fuß?
Guck mal, also ihre Stirn sieht ja wohl besser aus als meine.
Ihr seid beide hübsch und schön. Entschuldige, Manni, wirklich. Also ich finde, das kann nicht...
Ja, aber das Botox tatsächlich, da hast du recht.
Wird hier völlig ignoriert. Nein,
das musst du öfter machen, das Botox.
Ja, ja, ist klar. Aber hattest du denn keine Angst vor Gesichtsinfarkt?
Doch, ja, das steht da. Der sagt dann immer so, hier, da, unterschreiben. Ja, habe ich ein bisschen Angst vor.
Hm.
Aber...
Also ich kann das ja verstehen, dass man selbst im Spiegel, also nochmal, ich sehe euch und ich sehe die Falten gar nicht.
Ja, aber Daniel, du bist A, ein Mann und B, siehst du uns ja jetzt nicht 1000 Mal am Tag und wir machen es ja auch nicht für dich, sondern für uns.
Das ist eben die Frage. Also ist das nicht eine Frage der Prägung? Also wie ich möchte mich im Spiegel so sehen, wie andere mich optimalerweise sehen oder wie ich gesehen werden will. Ja, also warum ist die Zornesfalte ein Problem?
So, also, das ist einfach blöd aus damit aussieht. Ist ja objektiv.
Ja, allerdings ist es natürlich schon so, in einer Welt, in der es keine Spiegel geben würde.
Ja, das ist ja nun sehr theoretisch gedacht.
Ja, ja, ja. Aber ich finde, dieses Thema, ich mache es für mich, ist schon auch, was heißt denn das eigentlich? Würdest du es auch für dich machen, wenn du alleine im Wald leben würdest? Dann nicht.
Naja, also... Wenn ich alleine zu Hause bin, ziehe ich mich auch an und bin nicht den ganzen Tag in Jogginghose.
Ah, okay, ich nicht.
Ja, siehst du?
Ah, interessant. Ah,
hm.
Interessant. Und du?
Also du
Jogginghose?
Nee, die, Daniel zieht sich
schon, an. Nein. Das ist schon eine Bequemhose. Also ja. Jogginghose klingt. Es gibt eine Bequemhose in meinem Haushalt.
Ja, siehst du,
genau.
In meinem nicht.
Ja, doch.
Oh Gott.
Also... ein anderer Aspekt, um auf das Buch zurückzukommen.
Ja, gute, sehr, sehr gute Idee.
Älter werden heißt ja auch, sich manchmal dabei zu ertappen, genauso wie Eltern zu sein, was man eigentlich nie wollte. Mhm. Woran merkst du, dass du die Tochter deiner Eltern bist? Gibt es da manchmal so Momente, Handlungsweisen, wo du denkst, das sind Mama und Papa?
Von meinem Vater nicht so, mit dem bin ich auch nicht groß geworden, jedenfalls nicht im permanenten Kontakt. Von meiner Mutter merke ich das schon, ja. Also ich, was ich oft gesagt kriege, ist, oh ja, du hast exakt die gleiche Stimme und ich merke, wir reden halt total gleich. Und das stört mich manchmal ein bisschen, ja.
Entschuldigung, inwiefern wird das jetzt zurück zum Buch?
Doch, weil das ist ja auch ein anderes Thema. Ich wollte verzweifelt von der Zornesfalte und Hyaluron, so heißt das?
Hyaluron? Ja, so heißt
ja,
das.
Ja, guck mal, ich lerne dazu.
Wolltest du weg?
Ich wollte.
Hinzu bist du eigentlich wie deine Mutter. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut geklappt hat.
Vielleicht noch was anderes.
Dieses Schmierstoff, also wie du mich ansiehst, der Titel des Buches ist ja super. Weil es einerseits dieses, ich werde nicht mehr gesehen, ich bin sozusagen raus aus dem, wenn ich das so sagen darf, aus dem Beuteschema für einen großen Teil der männlichen Bevölkerung. Und einerseits finde ich das auch ganz gut, weil das auch mit Belästigung zu tun hat.
Ja.
Und andererseits vermisse ich es auch.
Ja, das finde ich, das ist eigentlich so ein sehr ambivalenter Punkt, den ich bei meinen Freundinnen zum Beispiel beobachte oder auch bei mir selber, weil dann denkt man so, das ist irgendwie komisch, dass mich überhaupt keiner mehr ansieht, ich bin wie unsichtbar, laufe ich herum. Und dann gleichzeitig erinnere ich mich an mein 15-jähriges Ich, was diese Blicke gehasst hat. Und dann denke ich so, hä, aber, und das ist dann wie so ein Punkt, wo ich so denke, warum vermisse ich was ich eigentlich total fürchterlich fand?
Das ist ja auch eine sehr schöne Stelle in dem Buch, als die Kollegin von Johanna es war, glaube ich, die Kollegin von Johanna, nee, die Freundin von Johanna sagt, ah, du hast dir also jetzt Hyaluron spritzen lassen, weil du von Männern gesehen werden möchtest, die du aber eigentlich gar nicht haben möchtest.
Ja, das stimmt, genau.
So, und damit sind wir wieder beim Buch. Ich habe ja gesagt, es liest sich wie so ein Nachmittag im Café mit einer Schale Milchkaffee. Ja. Es liest sich sehr leicht. Ja. Ist dir das auch so leicht aus der Feder geflossen?
Ja, ich würde schon sagen, also was heißt leicht, ne? Aber
nicht an einem Nachmittag, nehme ich an.
Nein, leider nicht. Aber ja, und das ist mir auch irgendwie wichtig. Also dieses gleichzeitige, schwierige Themen, aber eine Leichtigkeit, manchmal auch ein bisschen Witz reinbringen und dieses Gefühl den Lesern und Leserinnen zu geben, das ist zwar zum Teil ein hartes Thema, aber alles wird irgendwie auch wieder gut. Also so ein bisschen gerade in diesen Zeiten, ich merke das bei mir selber, zu welchen Büchern ich im Moment greife, da kann ich so ganz harten Tobak nicht so gut. Und ich habe das Gefühl, im Moment tun uns solche Bücher eventuell gut. Trotzdem sind ja wichtige Themen da drin.
Ja, das hat, finde ich, total gut funktioniert. Ich habe es gerade wieder gehabt am Wochenende, dass ich ein Buch angefangen habe, was mich von Seite 1 an so krass deprimiert hat. Auch ein gutes Buch war von Claire Fuller, tolle Autorin, aber es war so, es war so deprimierend. Ja. Und das stimmt, solche Bücher tun vielleicht gerade im Moment einfach gut, dann zu lesen.
Also unser Buchtipp, Eva Lohmann, Wie du mich ansiehst, ist bei Eisele erschienen, hat 240 Seiten und kostet 24 Euro. Eva, es war toll mit dir. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Was für ein schöner Besuch und so facettenreich.
Wir sind ein bisschen abgeschwiffen vom Buch. Also ich hoffe, es kommt trotzdem noch raus, dass das wirklich ein schönes Buch ist von Eva Lohmann. Und es war so nett, sich hier zu haben. Und ich finde es eigentlich lustig, auch mal über ein Buch ins Gespräch über sowas ganz anderes zu kommen.
Und genau, wenn Literatur das kann und wenn Bücher das kann, das ist doch Auf die 12. Ein wunderbares Buch übers langsame Älterwerden und darüber, dass man das Leben nicht botoxen kann. Ein aktuelles Buch ist das, aber in jedem Podcast, in jeder Ausgabe gibt es auch immer mindestens einen Klassiker. Und diesmal hatten wir wieder ein Kinderbuch im Gepäck in Köln.
Die All-Time-Favorites.
Und das ist ja meine Lese-Challenge. Kinder- und Jugendliteratur nachholen, die an meiner Lesesozialisation vorbeigegangen sind.
Also alles außer 3 Fragezeichen.
Neulich hatten wir im Momo in einer NDR-Abteilungsleitersitzung, konnte ich was Schlaues sagen über Zielerreichung mit Hilfe von Beppo Straßenkehrer. Alle waren ganz geschockt und waren froh. Also große Distanzen immer nur Schritt für Schritt zurücklegen. Und heute ein neuer Kinderbuchklassiker, von dem ich noch nichts gehört hatte. Die grüne Wolke von Alexander Sutherland Neill. Der war Pädagoge, Reformpädagoge aus England. Und er war so geprägt und abgestoßen von der schwarzen Pädagogik seiner eigenen Kindheit und wollte es anders machen, hat eine Projektschule gegründet, Summerhill. Und in diesem Buch erzählt er jetzt, also er, der Neill, seinen Schülerinnen und Schülern eine Abenteuergeschichte. Und das spielt so Ende der 30er Jahre. Das ist wild, anarchisch, verrückt und abgedreht. In Summerhill, das ist die Geschichte, landet nämlich der Millionär Paycraft, der will eine Weltreise mit seinem Luftschiff machen, mit so einem Zeppelin. Und da steigen die Kinder ein und Neill auch. Und dann steigen sie ganz hoch in die Luft. Und beim ersten Flug hoch über den Wolken, sehen sie unter sich eine grüne Wolke, die sich auf die Erde senkt. Und als sie wieder landen, entdecken sie, die Welt ist eine andere. Denn die grüne Wolke hat alle Menschen da unten zu Stein werden lassen. Sie sind erstmal die einzigen lebenden Menschen auf der Welt. Also der übergewichtige Millionär Paycraft, Neill, der Lehrer und ein paar Kinder. Und dann fangen sie da an, relativ anarchisch, muss man sagen, zu hausen, plündern Läden und Geschäfte, den Buckingham-Palast. Sie hauen auch die Steinmenschenfiguren kaputt. Dachte ich so, aha, das war interessant. Sie fliegen um die Welt, sie finden noch ein paar andere lebende Menschen. Auf der Zugspitze einen Deutschen namens Fritz. Und in den Anden ein paar geflohene Verbrecher aus den USA. Und sie erleben ganz immer verrücktere, radikalere Dinge, entdecken wie nebenbei, dass zum Beispiel komplett wertlos ist jetzt. Ja? Also dass wenn sie alleine auf der Welt sind, dass die Dinge dann einfach anders bewertet werden. Und man muss nicht über Kommunismus und Kapitalismus streiten. Was bleibt, sind ein paar Millionen Steindeppen und in Europa regieren die Wölfe. Und das sind so die Kapitel, die waghalsiger werden, immer abgedrehter. Und dazwischen kommt immer so eine Reflexion. Da spricht niemand Deal mit seinen Schülern, die es ja wirklich gegeben hat, über diese Kapitel und streiten auch über das letzte Kapitel.
Und,
das
und die ist, Kinder dürfen sagen, wie es weitergeht.
Wie es weitergeht und dürfen Anregungen geben. Und das ist schräg und ich muss schon sagen, also auch ein bisschen verstörend. Was mich überrascht hat, wie brutal das Ganze ist. Ich dachte so Reformpädagogik, die tanzen da ihren Namen oder so. Aber da wird geschossen, da wird zerstört, Tiere werden getötet und am Ende, also Spoiler, überlebt nur einer. Ich glaube, das ist interessant für Erwachsene beim Vorlesen, weil es viele auch politische Anspielungen gibt. Und Kinder haben vielleicht Freude an der Radikalität. Aber das ist schon ein sehr außergewöhnliches Buch außerhalb einer Kinderbuch-Komfortzone, oder?
Ja, das ist ja in England schon 1928, glaube ich, erschienen und in Deutschland aber erst 1971 ins Deutsche übersetzt von Harry Rowohlt. Und das fiel natürlich dann in so eine antiautoritäre Zeit und das wurde von vielen Eltern und auch Lehrern aufgegriffen in der Zeit. Da war das sehr populär. Inzwischen gibt es das tatsächlich nur noch antiquarisch. Aber viele haben halt wirklich geschrieben, dass sie sich erinnern, dass sie es vorgelesen bekommen haben, dass sie es in der Schule gelesen haben und dass sie es total toll fanden. Ich habe es jetzt nochmal gelesen und ich war auch einigermaßen überrascht, wie brutal das ist. Aber das liegt wahrscheinlich trotzdem in dieser Pädagogik von A.S. Neal begründet, der ja diese Summerhill-Schule gegründet hat, damit Kinder im Grunde machen können, was sie wollen. Also Unterricht war eine Option, musste man aber nicht hingehen. Und er hat zum Beispiel gesagt, kein Kind hat genug gespielt, hat er gesagt. Und wollte gerne, dass Kinder so viel und so lange spielen, wie sie wollen. Und dann konnten sie sich eben für oder gegen Unterricht entscheiden. Aber es ist nicht so, dass es da gar keine Regeln gab. Die Regeln wurden von den Kindern gemacht. Es war so eine Art Kinderparlament. Der wollte eben Freiheit und Toleranz und Liebe anstelle von Gehorsam, Zwang und Strafen. Hast du ja gesagt, er wurde ja selber von seinem Vater, der ja auch Lehrer war, geschlagen. Und überhaupt in der Schule, als er in der Schule war, da wurden halt die Kinder von den Lehrern verprügelt und er wollte eben was ganz anderes schaffen mit dieser Schule.
Ich habe mich überlegt, hätte ich jetzt als Kind, hätte mich das auch schon ein bisschen verstört. Ich bin ja so Kindergottesdienst sozialisiert und so und da ist das schon ein bisschen schwierig.
Also weil du gedacht, das nie gelesen hast.
Ja, als Kind hätte ich, glaube ich, mir dann doch ein bisschen mehr Michael Ende Moral, so ein bisschen klarere Moralstrukturen am Ende gewünscht. Du hast gesagt, übersetzt von Harry Rowohlt, der hat ja jetzt gerade, wäre er 80 Jahre alt geworden. Diese kultige Type, das war das erste Kinderbuch auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja.
Überhaupt. Und es gibt ja diesen Spruch, man muss das Buch in der Übersetzung von Harry Rowohlt lesen. Im Original geht da viel verloren. Also der ist wirklich so ganz kreativ gewesen, ja. Der erfindet, die Kinder treffen ja die Gauner und die erfinden dann selbst eine Sprache, damit die nicht verstanden werden, diese Gaunersprache. Das ist wirklich ganz süß. Und Olli aus Hamburg hat uns geschrieben dazu. Er hatte als Elfjähriger das Buch mit in den Sommerferien im Wohnmobil 6,5 Wochen in Skandinavien. Viele Seen, Fjorde, Midsommer und irgendwann Langeweile. Und hey, es waren die 80er, kein Internet, kein Netflix auf dem iPad. Die einzige Unterhaltung bestand aus endlosen Kniffelpartien und im nochmaligen Lesen aller verfügbaren Bücher. Und dann begann, sagt er, der Kampf um dieses Buch in der Familie. Alle haben es gelesen, die ganze Familie, und haben sich den Rest des Urlaubs pausenlos in dieser Gangstersprache unterhalten. Fatz den Ballermann! Es war ein endloser Sommer und eine tolle Geschichte, die uns allen Spaß gemacht hat. Und das ist vielleicht das Schönste, was man über ein Buch sagen kann. Also, ihr Singvögel, schreibt er, lasst das Hemd an, bis ich beschäumt habe. Ich hummel nicht in eurem Laden. Ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß beim Lesen. Fatzt die Ballermänner von Oliver. Wunderschön.
Ja, ein weiterer Meilenstein in Daniels Ich hole meine verlorene Kinderliteratur nach Reise. Das Buch Die grüne Wolke von A.S. Neal, übersetzt von Harry Rowohlt, ist erschienen bei Rowohlt. Gibt es allerdings nur noch antiquarisch. Und an dieser Stelle müssen wir vielleicht nochmal sagen, dass es für uns gerade bei den All-Time-Favorites nicht so entscheidend ist, ob Bücher jetzt noch lieferbar sind oder eben nicht. Und wir haben nämlich zu diesem Thema eine Mail bekommen von Ursula. Sie wollte nach unserer Folge 132 das Buch Nie mehr Nacht von Mirko Bonnet kaufen. Und sie schreibt uns, mein Versuch, das Buch zu kaufen, scheiterte daran, dass es gar nicht mehr über den Buchhandel erhältlich ist. Jetzt könnte ich in Antiquariaten oder sonst wo auf die Suche gehen, was für mich aber unattraktiv und zu aufwendig ist. Wäre es nicht ratsam, nur Bücher zu besprechen, die man auch kaufen kann? Alles andere ist für mich verschwendete Zeit in dem sonst so tollen Podcast.
Naja, wir wollen natürlich niemandes Zeit verschwenden, aber grundsätzlich sind für uns auch Bücher empfehlenswert, die nicht mehr lieferbar sind. Also Bücher haben ja heutzutage eher eine kurze Halbwertszeit, was oft schade ist. Aber es gibt sie ja nicht nur in Antiquariaten, auch online ganz leicht zu bestellen. Hier die grüne Wolke war innerhalb von 36 Stunden bei mir zu Hause. Sondern es gibt sie auch in Bibliotheken zum Beispiel, in Büchereien. Und das ist auch ein Stück Nachhaltigkeit und Würdigung der schriftstellerischen Leistung. Und die Hoffnung ist auch da, wenn wir eine Wiederentdeckung haben, dass vielleicht ein Verlag sagt, okay, dann machen wir nochmal eine neue Auflage. Hashtag Giftholzbibel.
Ich wollte gerade sagen, darauf warten wir ja immer noch, dass die Giftholzbibel von Barbara Kingsolver endlich neu aufgelegt wird.
Soll vielleicht auch bald kommen. Also wir sagen das aber immer dazu und werden es in Zukunft auch mit in die Shownotes schreiben.
Ja, vielen Dank, Ursula, für deine Mail. Und wir haben uns natürlich gefreut, dass du geschrieben hast in dem sonst so tollen Podcast. Und vielleicht hilft es ja, wenn wir in Zukunft dazu schreiben, dass das eine oder andere Buch nur antiquarisch erhältlich ist. So, jetzt haben wir aber noch was Exklusives dabei, was nicht in Köln dabei war. Noch einen weiteren Buchtipp. So ist das nie passiert, heißt ein Roman, den ich hier unbedingt noch vorstellen will, weil ich den gelesen habe und echt gut fand. Hast du ihn eigentlich auch reingelesen?
Dann? Ich habe ihn durchgelesen.
Du hast ihn?
Ich habe es heute Nacht noch durchgelesen.
Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wir... Oh, Gott, ich bin gar nicht vorbereitet auf so eine tiefgehende Diskussion. Na gut, okay, fangen wir mal an. Es geht um eine Familientragödie. Villa, die eine Protagonistin, als Villa ein Teenager war, ist ihre jüngere Schwester Laika verschwunden. Einfach eines Tages nicht in der Schule angekommen und wurde dann nie wieder gesehen. Und das ist, als die Handlung einsetzt, 20 Jahre her. Aber Villa hat die Hoffnung nie aufgegeben, Laika wiederzufinden. Sie hat immer nach ihr gesucht, aber vergebens bisher. Und jetzt ist sie eines Abends zu einem Essen bei ihrer alten Freundin Robin eingeladen. So eine Dinnerparty mit ein paar Pärchen. Und Villa ist sich plötzlich sicher, diese eine Frau, die ihr gegenüber sitzt, das ist Laika, obwohl die ganz anders heißt. Und die Autorin Sarah Easter Collins erzählt diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, aus drei verschiedenen Perspektiven. Villas Perspektive, Laikas und aus der Perspektive von Villas Freundin Robin. Und jede dieser Frauen hat einen anderen Blick auf die Realität und jede erinnert sich anders an die Vergangenheit. Und der Titel »So ist das nie passiert«, der deutet das ja schon an. Es geht um Erinnerungen, die eben immer subjektiv sind und deshalb auch oft unzuverlässig. So, und jetzt...
Ja, das war spannend. Man muss sich, muss man sagen, am Anfang, die ersten drei Kapitel muss man tapfer sein. Das sind erst am Anfang unklare Zeitsprünge.
Ja, das
und
stimmt.
Das sind ein Dutzend Namen. Mhm. Und schon die Frage ist, taucht auch auf, wer ist ein Mann, wer ist eine Frau. Das ist ja, sind ja auch lesbische Beziehungen, die eine Rolle spielen. Da war ich auch schon mal kurz raus und dachte so, hä? Und dann habe ich gesagt, nein, Katharina findet es gut, lies weiter. Und es war spannend und es ist toll beschrieben, wie der Vater seine Tochter, die verschwundene Laika, zwingt, da einmal Lammfleisch zu essen. Also diese Szene am Küchentisch, es ist wirklich brutalst. Und ich wollte auch schon wissen, was passiert ist. Und auch die, man erinnert etwas anders, als es war. Also was macht das Gedächtnis mit uns? Wie trickst es uns aus? Das habe ich alles verstanden. Das fand ich alles nachvollziehbar und interessant. Aber ganz ehrlich, diesen großen Twist, ja, das habe ich nicht geglaubt.
Ja, okay.
Können wir nicht verraten. Aber das, Katharina, für Paulina findest du unglaubwürdig und das hier würdest du sagen, ja, das nehme ich mal so mit?
Naja, für also, Paulina finde ich einfach durchgehend unglaubwürdig in jedem einzelnen Wort. Und hier ist es der Twist, ja, das kann ich verstehen.
Das ist der zentrale Twist dieses Buches.
Ja, das kann ich verstehen, aber ich mochte einfach, wie das beschrieben ist, wie diese psychologische Grundstimmung beschrieben ist. Und das hat mich in vielen Punkten an Papierpalast erinnert, wo ja auch so ein, ja, einfach nur von der Stimmung her, nicht von der Handlung, nur von der Stimmung her, wo einfach so eine Gruppe von Menschen so nah beieinander ist und alle haben so eine andere Perspektive auf das Geschehen. Und weil es auch immer noch Raum für Spekulationen lässt, das Buch. Das war ja bei Papierpalast ähnlich. Man weiß ja bis zum Schluss nicht genau, was ist jetzt eigentlich die richtige Version. Was ist eigentlich wirklich passiert. Es ist gut erzählt und es hat so eine psychologische Spannung. Das hat mir einfach gut gefallen. Das ist witzig, weil das ist eins der Bücher, die hatte ich schon beiseite gelegt. Wir legen ihr mal Bücher, die wir die wir nicht schaffen zu lesen oder die uns nicht gefallen, die kriegen dann immer so einen Bücherreiseaufkleber und die geben wir dann raus und schicken sie sozusagen auf eine Reise. Und da hatte ich den Aufkleber schon reingeklebt und dann habe ich mir nochmal den Klappentext durchgelesen und dachte so, oh, das klingt doch ganz interessant. Und dann habe ich es mit nach Hause genommen und dann war ich eigentlich relativ schnell auch gefesselt und habe es durchgelesen. Es war so ein Lichtblick in einer Zeit, in der ich sehr viele Bücher nicht zu Ende gelesen habe. So ist das nie passiert von Sarah Easter Collins. Super übersetzt, interessanterweise von drei Leuten. Carola Fischer und Beate und Ute Brammertz. Vielleicht hat jede eine Perspektive übersetzt. Weiß man natürlich leider nicht, das steht ja nie dabei. 400 Seiten erschienen bei Heyne für 22 Euro.
Ja, viel Kontroverse in dieser Folge. Und jetzt kommen wir zum Showdown der Kontroversen.
Das Quiz.
Ja, viel Kontroverse in unterschiedlichsten Themen. Ich hoffe, die Folge überfordert euch nicht. Dann zu einem weniger kontroversen Thema. Wir haben es auf der Leipziger Buchmesse ja wieder gesehen. Der BookTok/New Adult Boom ist noch nicht vorbei. Das war ja der Wahnsinn, was da los war bei diesen New Adult Verlagen.
Stundenlang haben die angestanden für so Character Cards.
Ja.
Also so kleine Protagonistenbildchen.
Ja, so Postkarten mit so gezeichneten Bildern der Protagonisten drauf. Oft auch ein bisschen kitschig. Und da haben die wirklich 2 Stunden die jungen Menschen angestanden. Also, jungen Frauen, muss man sagen. Angestanden, um das zu bekommen, weil man das eben nur da auf der Messe bekommen hat. Das war wirklich der Wahnsinn. Naja, also immer noch ein Riesentrend. Und die Verlage schlafen natürlich nicht. Ein Imprint für junge Leute oder junge Frauen nach dem anderen wird zurzeit gegründet. Imprint muss man vielleicht einmal erklären, das ist so eine Untermarke von großen Verlagen, so ein bisschen wie Kinder Country für Kinderschokolade ist ein Imprint.
Also Rowohlt hat zum Beispiel den KISS Verlag.
Genau, KISS ist ein New Adult Imprint von Rowohlt. So, und jetzt nenne ich dir 3 neue Imprints, Daniel, inklusive Claims. Eins davon ist ausgedacht. Welches? A. Cove, wie Love und Cozy von Carlsen für Romantasy, Romance und Suspense. B. Passion Pages von Pieper für Lektüre mit Leidenschaft. Oder C. Blush von Blanvalet für Romane, die junge Frauen erröten lassen.
Ich finde das alles 3 wahnsinnig realistisch und du solltest dir die Rechte sichern und zu den Verlagen gehen. Also das vom Carlsen Verlag klingt ein bisschen verkopft, wie hieß das? Cove, ne?
Cove.
Ja, das würde ich sagen, dem gebe ich Daumen hoch, dass das klingt, das könnte sich jemand vom Verlag ausgedacht haben. Und jetzt nochmal, Pieper war?
Passion Pages.
Und das andere war Blush.
Blush für Romane, die junge Frauen erröten lassen.
Passion Pages ist fast schon zu verkopft. Deshalb finde ich Blush so sinnlich mitreißend, dass ich sagen würde, ja, Blanvalet, Blush. Ja, das heißt, Pieper, Passion Pages stimmt nicht.
Richtig.
Ja.
Das ist sehr gut. Also Cove, ganz neue Nachricht, kam in dieser Woche. Das ist das neue Imprint von Carlsen für Romantasy, Romance und Suspense. Und Blush, das wurde vor kurzem auch verkündet, dass die da Romane veröffentlichen, die junge Frauen erröten lassen. Da regt sich meine innere Feministin so ein bisschen, weil das finde ich so dermaßen kitschig und unpassend irgendwie. Aber gut. Und Passion Pages, das hat mir ChatGPT ausgespuckt.
Ah, schön. Ich habe eine ganz andere Frage. Und zwar, Köln ist ja eine Literaturstadt, Heinrich Böll und so und Lit Cologne. Ich habe einen Litti-Klick mitgebracht.
Mhm.
Eine Frau. Das ist eine Lyrikerin.
Aus Köln jetzt?
Ja.
Ah, okay. Mhm.
Das Besondere war, in Lesungen hat sie ihre Gedichte jeweils 2-mal vorgetragen, hintereinander. Und ihr erster Gedichtband wurde erst 1959 veröffentlicht. Da war sie 50 Jahre alt. Der Verlag dachte, das kommt nicht gut an und hat sie jünger gemacht und gab ihr deshalb das Geburtsjahr 1912. Und das hat man erst 40 Jahre später aufgeklärt. Ihr bekanntester Vers ist wohl: Wir setzten den Fuß in die Luft und sie trug.
Oh Gott, bei Lyriker bin ich einfach so.
Und jetzt kommt es. Also sie kommt, ihr Nachname auf der Geburtsurkunde lautet Löwenstein und sie kommt aus einer jüdischen Familie und flieht während der Nazizeit aus Köln. Und später hat sie einen anderen Namen.
Welchen?
Ja, und zwar nannte sie sich nach dem Land, in dem sie während der Nazizeit Zuflucht gefunden hat und angefangen hat, Gedichte zu schreiben. Es war der erste sichere Schreibort.
Oh Gott.
In der Karibik.
Gott, das ist bestimmt
das unangenehm. Das Exil ist die...
Also ich muss kurz mich sammeln. Löwenstein kommt mir irgendwie bekannt vor, aber es müsste ja ein... Ich müsste es bestimmt...
Oh Gott, das Exil, das Land, ist die Dominikanische Republik.
Also Dominika, Domenica, Hilde Domin.
Hilde Domin, es ist Hilde Domin.
Oh Gott, ja. Das hat ja sehr lange gedauert bei mir.
Nein, aber es ist so, ja, aber das ist doch spannend, oder?
Ja, super.
Die heißt eigentlich Hildegard Dina Löwenstein, dann verheiratete Hilde Palm. Und dann hat sie sich nach dem Krieg für eine Umbenennung in ihr Exilland entschieden. Domin. Ist doch spannend, Hilde Domin.
Ja, sehr gute Frage.
Ja, haben wir zweimal grünes Häkchen ran.
Ja, bei mir war es ein bisschen schwerfälliger,
ach, Häkchen,
aber gilt trotzdem.
Wir machen ja immer bei uns, haben wir auch in Köln gemacht, die weiteste Anreise. Fragen wir am Anfang, wer hatte die weiteste Anreise zu der Veranstaltung? Es war diesmal jemand, war eine Gruppe aus Wien.
Ja,
diesmal,
die du eigentlich gesagt, noch schnell auf die Bühne bitten wolltest. Habe ich verhindert.
Ja, Katharina war da strikt. Und es ist schon auch atemberaubend, wo ihr uns hört. Wir hatten ja schon Reisfelder in Kambodscha, eine Kirschplantage in Neuseeland. Und jetzt hat uns Jonas geschrieben. Er hört uns, haltet euch fest, auf der antarktischen Halbinsel südlich des 34. Grades südlicher Breite. Er ist dann nämlich Bordarzt auf einem Naturschutzschiff, also in der Antarktis. Wo hört ihr uns denn? Schreibt uns doch und schickt uns gern auch mal Fotos von eurer Podcast-Situation in der Natur draußen. Wo hört ihr Idyll Sleep?
Genau, wir dachten uns nämlich, als die Mail kam von Jonas, dachten wir uns so, hey, das haben wir lange nicht gemacht, so eine kleine Challenge. Wer hört uns von am weitesten weg? Ist das grammatikalisch korrekt formuliert? Also klingt seltsam, aber gut. Also schreibt uns das mal. Also ich glaube, Jonas liegt schon sehr weit vorn. Letztes Mal hat, meine ich, jemand aus Neuseeland oder Australien gewonnen, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ist die Antarktis weiter weg von Hamburg als Australien?
Das messen wir dann nochmal
nach. Das kann keiner wissen, das messen wir nochmal nach. Schreibt uns mal, da sind wir gespannt. Machen wir einfach nochmal eine neue Challenge hier auf. Und derjenige oder diejenige von euch, die am weitesten weg wohnt und uns hört und das beweisen kann mit einem Foto, bekommt einen kleinen Preis von uns. Den schicken wir dann nach ganz weit weg hin.
Ja, das war unsere besondere Folge aus Köln und aus Hamburg. Fast, denn das Wichtigste für die nächste Folge fehlt.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Wir losen einen Bestseller für die nächste Folge aus und ich lose ihn, Daniel, für dich und Jan aus. Ja. Denn ihr müsst nächstes Mal, ihr seid nächstes Mal dran.
Die Lose, das sind die Bücher der Bestsellerliste, der Spiegel-Bestsellerliste und der Liste der unabhängigen Buchverlage.
Ich lose aus. Hier machen Sie ein typisches Geräusch. Also, ich nehme mal das hier. Und es ist er von Christian Kracht.
Ah, ja.
Das würde ich eigentlich auch gern lesen.
Ja, lies doch mit.
Ja.
Und schreib, wie du es findest, an idrisleep@ndr.de. Könnt ihr auch gern machen. Kracht, der war doch auch auf der Shortlist des Leipziger Buchpreises.
Na dann.
Ja, idrisleep@ndr.de. An diese Adressen könnt ihr auch eure All-Time-Favorite-Vorschläge schicken oder allgemeine Frage zu Lesekreisen und auch individuelle Buchgesuche für unseren Buchladen. Der ist heute geschlossen geblieben, aber in 14 Tagen in der nächsten Folge gibt es da wieder natürlich ein Beratungsgespräch.
Ja, und nochmal der gut gemeinte Tipp von uns, abonniert unseren Podcast. Dafür müsst ihr nichts unterschreiben, nur je nach App auf Folgen oder ein entsprechendes Symbol klicken. In der Audiothek heißt es übrigens merken. Und dann am besten noch in euren Einstellungen die Push-Nachrichten für die jeweilige App aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich eine kurze Info, wenn es eine neue Folge gibt. Und die kommen bei uns ja manchmal ein bisschen überraschend.
Genau, wie während der Buchmesse neulich. Da ging die Folge nämlich am Sonntag raus. Kann ja mal passieren. Und das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Und wenn ihr noch mehr nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren Newsletter. Gratis. Und der Link dafür steht in den Shownotes.
Gratis und ohne weitere Verpflichtung. So, ich glaube, ich würde es jetzt mal sagen, diese Folge hat, ihr werdet es wissen an dieser Stelle, wir wissen es jetzt noch nicht, aber ich glaube, die Folge hat ein bisschen Überlänge.
Hat Überlänge, aber jede Minute wert. Ich meine, über was haben wir nicht alles gesprochen?
Ja, also wir sind, es hat uns sehr weit weggetragen.
Arme Leute essen aus Italien und Hyaluron, so heißt das, ne?
Hyaluron.
Ach so, fast.
Du kennst dich besser in Hormoncremes aus als in Hyaluron. Weiß
als
nicht, was mir das.
Zornfaltenbeseitigung.
Was uns das jetzt sagen soll. Jetzt haben wir wieder Zeit zum Lesen und ihr habt Zeit zum Lesen. Also insofern, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Jetzt hatten wir Frauenbücher, vielleicht müssen wir auch noch mal uns Männerbüchern widmen.
Ja, da hatten
was
wir schon mal
einen Anlauf. Was ist ein Männerbuch?
Mhm. Wie gesagt, alle Mails, die in dieser Angelegenheit kommen, die schicke ich an dich weiter.
Ja, genau.
Und dann kannst du ja mal ein paar Männerbücher raussuchen aus deinem. Aber du magst ja mehr Frauenbücher.
Ich mag auch Männerbücher, aber ich habe jetzt nichts gegen Frauenbücher.
So, nee. Also. Du erkennst dich ja oft anscheinend wieder.
Ja. Eat, Read, Sleep.
Und hier unser Podcast-Tipp für euch. 1001 Nacht ist ein Klassiker. Scheherazade erzählt um ihr Leben. Also solange sie den König mit spannenden Geschichten unterhält, bleibt sie am Leben. Und jetzt gibt es eine neue Hörspieladaption dieses Klassikers.
Genau, die Schauspielerin Roxana Samadi ist die mutige Scheherazade. Sie erzählt uns ihre Geschichten von rachsüchtigen Vezieren und gefährlichen Dschinns und nimmt uns mit auf eine Reise nach Kairo und Bagdad, nach China und Indien.
Jede Folge ist so zwischen 5 bis 10 Minuten lang. 1001 Nacht findet ihr in der ARD Audiothek und den Link, den gibt es in unseren Shownotes.